Radio hat einen Namen.
Fritz.
Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz, wo wir uns heute 2 Stunden lang wieder mit Dingen beschäftigen werden, die unser digitales Leben ermöglichen, aber kaputt sind. Wie das so häufig so ist im Chaos Radio, einer Sendung, die mit dem Chaos Computer Club Berlin zusammengestaltet wird und wo es heute um DNS gehen soll. Was das ist, erkläre ich gleich, aber erstmal stelle ich die lieben Gäste vor, die heute mitgekommen sind. Und das sind der Nibbler, hallo und guten Abend.
Mahlzeit.
Der Dirk, hallo und guten Abend.
Hallo.
Und der Lutz, hallo und guten Abend.
Hallo.
Könnt ihr euch noch mal kurz vorstellen, wo ihr herkommt und warum ihr heute hier seid? Nibbler vielleicht als erstes?
Ich bin heute hier, weil ich gerade nach Potsdam rausgefahren bin.
Aha, okay.
Ja, ich baue schon seit über einem Jahrzehnt sowohl beruflich als auch in meiner Freizeit Netze und da gehört natürlich DNS auch immer mit dazu, weil so ein Netz ohne Namen ja immer doof ist.
Okay, Dirk?
Ja, ich mache das seit auch
Na, seit über 20 Jahren privat und manchmal auch für Firmen, aber eigentlich in den letzten, also ich bin ein bisschen raus sozusagen aus den neuesten Technologien, aber ich kann vielleicht was Grundsätzliches zum DNS erzählen.
Okay, und Lutz?
Ach ja, ne, weil der Nippler hat gesagt, ich soll einfach mal versuchen reinzurufen. Ansonsten behalte ich mich, soweit es geht, in Jena auf, um möglichst weit weg zu sein von allen großen Dingen. Und DNS-mäßig, naja, da bin ich reingerutscht bis hin zu der zentralen Verwaltung DNS im Internet, der Icon hoch und die ganzen technischen Sachen habe ich so weit mitgemacht, wie es mir gerade noch ging. Also den ganzen blöden Kram um Absicherung, wie so ein Protokoll im Detail funktioniert und den ganzen Quatsch eben.
Na, mal gucken, also wir können heute noch ganz hoch kommen und ganz in Detail. Mal gucken, was wir davon in den nächsten 2 Stunden unterbringen. Ich denke am Anfang einer Sendung immer 2 Stunden, das ist schon sehr lang, um über ein Thema zu reden, aber zum Schluss reicht die Zeit meistens nicht, weil wir immer ganz vorne anfangen. Und das ist natürlich, das gilt für alle dort draußen, weil diese Sendung soll halt keine Sendung sein für Leute, die eh schon Ahnung vom Thema haben, sondern eben das Ziel ist immer, man ist interessiert, aber hat keine Ahnung. Wenn man vom Anfang an dabei ist, hat man es am Ende dann verstanden. Deswegen müssen wir zum ersten Mal erklären, warum wir uns das überhaupt angucken, dieses komische DNS, von dem wir jetzt schon geredet haben. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ich darf dann gleich korrigiert werden, im Grunde genommen ein System, das wir alle jeden Tag und immer benutzen, weil es URLs in IP-Adressen übersetzt. Also wenn ihr irgendwo im Netz surft, dann sind die Dinge, die euch da angezeigt werden, kommen von einem Computer. Dieser Computer hat eine Nummer, den sich niemand merkt, sondern man merkt sich fritz.de, twitter.com, was auch immer. Und das, es gibt ein System, das übersetzt einen Namen in eine Nummer. Es ist quasi das Telefonbuch des Internets. Aber Markus, was ist ein Telefonbuch? Naja, so eine Art Nachschlagedatei, Wikipedia für Namen oder wie man das sagen soll. Habe ich das bis jetzt richtig erklärt oder habe ich jetzt schon was falsch gemacht?
Also es wird nur von der URL wird nur ein kleiner Teil aufgelöst vom DNS, nämlich der nach dem zweiten Slash bis zum dritten Slash. Also der Hostname.
Was? Okay. Was? Jetzt hast du mich schon durcheinander gebracht. Was bedeutet das?
Das Fette. Das, was fettgedruckt ist in der URL, das wird aufgelöst.
Was fettgedruckt ist in meiner URL? Ist doch nicht fettgedruckt. Was? Hilfe!
Und, also das war nicht falsch, aber es geht auch umgekehrt. Also man kann auch,
ich kann auch sagen,
Nummern zu Namen auflösen
einen
kleinen Trick.
Okay, mit dem Fettgedrucken muss man mal erklären. Also ich kann jetzt irgendwie fritz.de/bluemoon zum Beispiel eingeben. Was genau ist dann der Part, wo das DNS eine Rolle spielt und was, wo nicht?
Fritz.de.
Fritz.de, okay. Sehr gut. So, mal ganz kurz, das hört sich ja erstmal nach einer relativ einfachen Technologie an und wir erklären heute noch im Detail, was da passieren wird und was da möglicherweise ein Problem sein könnte. Könnt ihr schon mal ganz kurz oder in einem Schlagwort anreißen, was es da für ein Problem gibt?
Also DNS im klassischen Sinne ist halt unverschlüsselt und auch unauthentifiziert. Das heißt, man kann sich nicht sicher sein, dass die Nummer, die man da bekommt, also der Rechner, in dem man sitzt, bekommt vielleicht die falsche Nummer von einem Angreifer, der diesen Namen gehijackt hat. Und man kann sich sicher sein, dass jeder mitlesen kann, welchen Server man da gerade anfragt.
Okay, das sind die Informationen, die ich bekomme, weiß ich gar nicht, ob sie richtig sind, aber jeder darf mitlesen, was ich davon
soll.
Okay, ja, das ist sehr schön. Ich habe zumindest in den letzten Chaos-Radios in den letzten Jahren schon gelernt, das ist selten eine gute Idee. So, jetzt haben wir geklärt, wofür wir das brauchen. Und jetzt beginnen wir gleich mit der Erklärung. Und da gilt für euch, wenn ihr irgendwo hängen bleibt und denkt so, Moment, halt, einen Schritt zurück. Ich habe das nicht verstanden. Ich versuche das für euch mitzudenken. Aber falls es mir misslingt, ruft gerne an 0331 70 97 110. Oder wenn ihr zwischendurch, ich hoffe ja auch auf die ein oder andere Anekdote, falls euch da was aufschließt, wo ihr sagt, ha, da könnte ich auch eine Geschichte erzählen, könnt ihr auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. So, Nibbler meinte vor der Sendung schon, ja, aber wenn wir da anfangen, dann müssen wir auch die Geschichte erzählen, die Geschichte von DNS. Schaffen wir das in 2 Stunden?
Das schaffen wir in 4,5 Minuten.
Okay, gut. Go.
Am Anfang war das Internet grau und es lag. Nee.
Okay.
Ja, und die Menschen hatten da halt Computer zusammengestöpselt. Die hatten so ihre Adressen, aber das waren Nummern und.
Wollte ich gerade sagen. Also heute sagen wir fritz.de. früher war das Internet ja sehr, sehr, sehr viel kleiner.
Mhm.
Wie bin ich da auf ein anderes Gerät gekommen? Kannst du ein Beispiel nennen, wie das aussah?
Zunächst gab es ja noch nicht mal das Web, also sowas, was wir an Internetseiten und so kennen, das gab es da ja auch noch nicht. Und damit man überhaupt so Protokolle entwickeln kann, musste man die Rechner irgendwie mit einem Namen benennen. Und dazu hat man am Anfang Listen gepflegt, wo eine Nummer drin stand und der passende Name dazu. Und hat die halt rumgeschickt und ausgetauscht. Und ist jedem klar, wenn das mal irgendwie global skalieren soll und da viele, viele tausende Leute teilnehmen, dann können die nicht alle gemeinsam so eine Liste pflegen, die sie austauschen, wo zu jeder Nummer der Name drin steht.
Aber diese Liste, ich will kurz zu der Liste fragen. Mhm. Ist es eine Liste, die hatte ich sozusagen auf meinem Rechner oder möglicherweise sogar ausgedruckt nebendran. Und wenn ich dann einen Dienst benutzen wollte, der also noch vor dem Anzeigen auf der Website ging, dann habe ich die Nummer per Hand irgendwo eingetippt oder war das schon eine Liste, die auch automatisch verarbeitet wurde?
Das war eine Liste, die automatisch verarbeitet wurde. Das gibt es sogar bis heute, wird halt nicht mehr für sehr viel genutzt. Mhm. Aber ja.
Und da hatte jeder seine eigene Version von der Liste.
Mhm.
Und wenn jemand einen neuen Rechner irgendwo angeschlossen hat, hat man sich sozusagen gegenseitig angerufen, so hier, pass mal auf, ich schreibe da was ein. Okay, verstehe.
Und dass das nicht skaliert, ist klar. Das heißt, man braucht eine verteilte Datenbank für sowas. Eine Datenbank ist ein Konstrukt, in dem man eben Nummern und Namen dazu ablegen kann. Aber das Problem ist weiterhin, wie verteilt man diese Datenbank? Wie teilt man sie so auf, dass Leute ihre Namen für ihr Institut, was da angeschlossen ist an diesem Internet zum Beispiel, selber pflegen können und andere Leute andere Listen eines anderen Instituts weiter pflegen können, ohne dass beide sich koordinieren müssen. Das heißt, man braucht irgendeine Hierarchie dahinter, die sagt, der Teil des Namensraums ist dort und der andere Teil des Namensraums, den darf diese andere Entität. Das heißt,
was sind Teile von Namensräumen?
Diese Adressen also irgendwie strukturieren. Das heißt, man braucht irgendwie eine Hierarchie, um sagen zu können, der Teil des Internets oder der Teil der Namen im Internet wird von der einen Organisation, der von jener und dass man da eben abbilden kann, dass es mehrere Teilnehmer an diesem Netz gibt. Deswegen hat man diese Hierarchie eingeführt mit den Punkten. Das heißt, fritz.de, das endet ja in .de. Das heißt, das ist eine Adresse, die geografisch oder von der Zuordnung her nach Deutschland administrativ zuzuordnen ist. Das heißt, es gibt eine Vergabestelle für .de-Namen. Und da kann man sich zum Beispiel rbb.de oder fritz.de holen, wenn das noch kein anderer vor einem getan hat. Und unterhalb dieser Domain dann zum Beispiel www.fritz.de vergeben. Das heißt, derjenige, der fritz.de bei der Vergabestelle für DE-Domains, das ist in Deutschland die DENIC, das ist eine Genossenschaft, zugeteilt bekommen hat, der kann eben unterhalb, also alles, was links von .fritz.de steht, selber vergeben.
Okay. Das ist also quasi das Telefonbuch Deutschland sozusagen, könnte man sagen. Wir haben tatsächlich schon einen Anrufer, der sich in diesem Moment wieder verabschiedet hat. Ihr müsst einen kleinen Moment Geduld haben, der fragen wollte, wie weit das früher mit den Listen war, wie weit das verbreitet war. Kann man sich das vorstellen, sozusagen groß wie ein Stadtviertel? War das nur in den USA, weil dort das Netz unter anderem seine Anfänge genommen hat? Oder wie groß muss man sich das vorstellen? Wie viele Rechner gab es damals? Wie lange war die Liste?
Na, das kann man relativ einfach sagen. Die Zahlen sind bekannt. Also bis 1989 hatten wir etwa 150 Rechner im Internet.
150, okay. Nur zum Vergleich. Kannst du abschätzen, Stand 2018, jetzt, wir senden am 24.09. um 22.13 Uhr, wie viele Rechner jetzt im Netz sind, die darüber erreicht werden müssen?
Mehr.
Ja, okay.
Ich habe gerade überlegt, ob die 4 Milliarden reichen. Das tun sie nicht.
Okay, über 4 Milliarden. Das ist ja zumindest schon mal eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann. Okay, also man hat die Welt unterteilt in verschiedene, sind das alles geografisch? Na, nicht mehr, ne? Also DE ist ja tatsächlich ein geografischer Bereich.
Mhm. Da muss man unterscheiden. Man hat sich dann überlegt, nach welchen Kriterien vergibt man diese Domains, also diese Namen. Und die eine Möglichkeit ist geografisch, also über Ländercodes wie DE für Deutschland oder CH für die Schweiz oder AT für Österreich und so weiter. Oder eben der Art der Organisation, da gab es zunächst .org für Organisationen, nicht kommerzielle, .com für kommerzielle Organisationen, .edu für Schulen, tatsächlich hauptsächlich in den USA und so weiter und so fort. Das gab dann nochmal vor ein paar Jahren eine Explosion, wo eben von diesen generischen Top-Level-Domains, also die der ganz rechte Teil an so einer Domain, das wurde geöffnet. Das heißt, es konnten sich Organisationen für einen sechsstelligen Betrag eben so eine Domain-Endung besorgen und diese dann auch selber verwalten. Das heißt,
da können wir nachher nochmal durchdiskutieren, ja.
Bitte? Nochmal was?
Das können wir nachher nochmal diskutieren. Das ist ein bisschen länglich.
Okay. Also da geht es um sowas wie Punkt Berlin oder Punkt Mobi und diese ganzen neuen, also relativ neuen Namen, die es da mittlerweile gibt.
Oder Punkt iFinanzberater.
Bitte was?
Punkt iFinanzberater ist mal mein Lieblingsbeispiel für unsinnige.
Das gibt es wirklich?
Ja.
iFinanzberater?
Ja. Also Punkt i.
Wow.
Die, ja, halt die haben sogar drei davon. Drei verschiedene Schreibweisen haben sie sich registriert für das Geld.
Mhm. Meine Güte.
Also dreimal das Geld ausgegeben.
Was es nicht alles gibt. Wir haben noch einen Anruf.
Von leider kann man die nicht offen registrieren, sonst hätte ich mich schon längst Trickbetrüger.
Das später. Und zwar von der sie will gerade gar nicht. Wo ist sie denn?
Also es gibt dazu auch einen Twitter-Feed, wo man sich alle neu registrierten Top-Level-Domains anschauen kann. Das ist jetzt muss ich nochmal gucken. New TLDS.
Okay, ja, kann man gucken. Nadine ist am Telefon und hat ja eine Frage.
Ja, hallo. Ich habe eigentlich zwei Fragen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Okay.
Das in Ordnung ist. Und zwar die erste Frage ist, woran liegt es eigentlich, dass es einige Seiten halt nicht geöffnet werden können? Das heißt dann Seitenladefehler, obwohl sie eigentlich noch erstens existieren und was weiß ich, ein, zwei Tage später oder vorher funktionieren sie und dazwischen dann auf einmal nicht. Was ist das?
Eine gute Frage.
Also das kann mehrere Gründe haben. Ich habe in letzter Zeit häufiger auf US-Nachrichtenseiten ist die Begründung, dass sie die EU-Data Protection nicht einhalten wollen und deshalb gehen die nicht mehr.
Naja, aber da, also technisch gesehen funktioniert da ja noch die Webseite. Aber die Webseite zeigt dir an, sozusagen, hier ist ein Fehler. Was Nadine meint ist, die Webseite ist tatsächlich erschrecklich. Aber das ist letztlich passiert, ist das Sorgen. Am anderen Ende ist ein Computer und der ist nicht mehr da, oder?
Es gibt auch da mehrere Möglichkeiten.
Okay.
Einerseits kannst du sie vielleicht nicht mehr auflösen, die Domain, weil in deinem Land Sperrmechanismen greifen. Oder der, wo du hin willst, der hat seinen DNS-Server nicht richtig konfiguriert. Genau, das hatten wir noch gar nicht besprochen, dass es da zwei Seiten gibt bei DNS-Servern, nämlich das Resolven und das...
Dazu kommen wir später noch.
Okay. Sorry, da können wir, glaube ich, nicht konkret sagen, was es ist.
Genau.
Was ist die zweite Frage? Was du aber ausprobieren kannst, ist, es gibt einen Webservice, wo man Domainnamen eingeben kann und der heißt irgendwie Down for Me or for Everybody. Mhm. Und da kannst du gucken, ob andere Leute noch drauf zugreifen können.
Das stimmt.
Okay, das hört sich schon mal gut an. Ich habe aber noch eine Frage, wenn das geht.
Ja, schnell.
Und zwar hatte ich vor langer Zeit meine Internetadresse gehabt, noch einen Usernamen und die habe ich längere Zeit nicht genutzt. Vor 3 Jahren habe ich mich dann mit diesen Daten an Papas Computer für unsere Lieder halt eine Songliste zusammengestellt und abgeschickt. Ich sollte einen Aktivierungslink erhalten und den hat mein Papa dann bekommen, auch seine E-Mail-Adresse und sagte, ja, deine E-Mail-Adresse ist gar nicht mehr da. Darum ist es bei mir gelandet. Er hat mir das verziehen, es war mir aber sehr peinlich. Was ist das denn schon wieder für ein Murks?
Okay,
MHD oder so?
Ich fürchte, das führt jetzt ein bisschen weit und vor allen Dingen weg vom Thema.
Also ich kann vielleicht eine kurze Antwort. Es könnte sein, dass er eine Catch-All-Adresse hat auf der Domain, wo alles hingeht, was nicht explizit für jemand anders eingerichtet ist und dass er deshalb das bekommen hat, was eigentlich an dich gehen sollte.
Kann eine E-Mail-Adresse ablaufen?
Du kannst, wenn du beim externen Anbieter bist, also bei irgendjemand anders, und die eine Weile lang nicht benutzt, kann der sagen, naja, da war die Nadine lange nicht mehr da, dann streichen wir mal das Postfach.
Oh, die ist hübsch, die ist tot, oder wie?
Irgendwie so, genau.
Ups, zumindest okay. Mehr
na gut, dann hoffen wir, dass wir damit ein bisschen helfen konnten, aber wollen wieder zurück zum Thema kehren und dabei auch gerne im Verlauf der Sendung bleiben. Also ihr könnt gerne anrufen, 0331 70 97 110, aber es sollte mit dem Thema zu tun haben, das wäre sehr praktisch. Stehen geblieben waren wir bei, es gibt also verschiedene Institutionen, die den letzten Teil einer URL verwalten und dann den Teil davor können sich sozusagen Privatnutzer kaufen.
Na, oder da will ich einhaken.
Was ist
ganz ehrlich.
Was ist denn jetzt schon wieder kaputt?
Die Geschichte. Bevor wir anfangen, Organisationen einzuführen, die sich darum kümmern, müssen wir erstmal drüber reden, wie es überhaupt dazu gekommen ist, das zu zerlegen.
Ja, das hat doch Nimmler gerade erklärt. Es ist einfach zu groß geworden.
Na, habe ich sehr verkürzt erklärt.
Nicht ganz, weil es gab da eine Person, die das zentral zusammengehalten hat, der John Postel. Und der hatte dann die wunderbare Aufgabe, diese komischen Verteiler zu pflegen. Also nicht die ganze Liste, wo drin steht, wer hat welchen Namen und welche Maschine an welche Uni hat welche IP-Adresse. Diese lange Liste, sondern der hat dann die Verwaltung gepflegt, dass also beispielsweise die Universität in Kalifornien da drüben ihre Nameserver haben, die man dann befragen kann. Aber diese Verwaltung, wer gehört wohin? Wo muss man sich hinwenden? Wer ist eigentlich für was zuständig? Das hat er gepflegt. Und das ging einfach über persönliche Kontakte. Und wenn man sowas haben wollte, hat man den angerufen, hat gesagt, du, ich würde gerne für unsere Organisation das in die Verwaltung nehmen. Und dann hat er sich das aufgeschrieben und dann gab es die entsprechende Domain, wo man seine eigenen Sachen eintragen konnte. Und da gab es mal eine schöne Geschichte, nämlich als die ganzen Top-Level-Domains, die es da gab, die waren edu, die waren com, die waren net, die waren org. Die Länder-Top-Level-Domains gab es damals noch gar nicht. Dann kam irgendwann mal die Idee mit den Ländern auf, insbesondere wegen Deutschland, weil die als Erste angefangen haben, so viel zu machen, dass der gute John die Nase voll hatte. Und der hat dann einfach angerufen bei jemandem in Karlsruhe und hat gesagt, ich habe keinen Bock darauf, das macht ihr jetzt. Ich reiche dir das mal rüber. Und alles, was dann unter DE ist, das macht ihr dann. Also wirklich nicht im Sinne einer Organisation, sondern im Sinne von Arbeitsverteilung. Einfach Arbeiten vom Tisch wegdelegieren. Und dieser John hat dann eines schönen Tages einen Anruf bekommen. Da hat sich dann jemand sehr militärisch vorgestellt und hat gesagt, wir sind von der NATO und wir würden das auch gerne haben. Aber das passt nicht. Wir sind ja nicht DE, wir sind ja auch nicht in irgendeiner Form EU, gab's nicht, aber wir sind auch nicht, was sind wir eigentlich? Wir sind nicht EDU, wir sind nicht COM. MIL geht auch nicht, weil wir sind ja nicht das amerikanische Militär. Und da hat der John gesagt, na gut, dann werdet ihr eben, wenn ihr eben gar nicht zuzuordnen seid, dann seid ihr eben INT, die internationale Organisation. So ist die Top-Level-Domain INT entstanden. Und dann gab es eine Organisation, die ITU.
Warte, stopp. Wir können nicht die Geschichte aller Top-Level-Domains erzählen. Nein, die ist lustig. Also wo ist der Punkt
die
sozusagen?
Die dazwischen, die ist lustig. Das sind Franzosen. Die schreiben ihre Buchstaben anders als die Engländer. Deswegen gibt es heute noch in der INT-Top-Level-Domain eine Weiterleitung in der Schreibweise der Franzosen, damit die ihre E-Mail, ihre Webseite immer noch aufrufen können, obwohl sie die Buchstaben in der falschen Reihenfolge hinterherlegen.
Und wie führte das jetzt zu einem automatisierten...
hat er eingeführt.
Aber wie
führte... Aber dann kommt der Punkt, wo wir es dann anfangen, in Organisation zu kommen. Also wenn dieses Chaos am Anfang, jeder kriegt einfach so ein Ding auf die Nase gedrückt und sagt nur, hier kümmer du dich drum. Irgendwann fängt das an, kommerziell interessant zu werden. Und dann braucht man Organisationen dafür. Und jetzt können wir zu einer Organisation weitermachen.
Ganz kurze Zwischenfrage. Wer hat dann damals DE gepflegt, bevor das eine Organisation war?
Das fing bei in Karlsruhe an. Mhm. Und dann wurde es den Leuten in Karlsruhe auch zu vielen. Die haben gesagt, da müssen wir irgendwas finden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Wie das damals gelaufen ist. Ich weiß noch, dass wir in Karlsruhe angerufen haben, als wir unsere Domain geholt haben. Aber das ging dann wirklich so, dass dann die Genossenschaft hochkam, dass dann also angefangen haben, Leute zu sagen, na gut, als Uni ist es uns zu aufwendig. Eigentlich der Grund war, dass die Uni Karlsruhe gesagt hat, wir haben keine Planstelle dafür. Wir können da nicht Geld dafür investieren, dass da jemand sitzt und so einen Verwaltungsquatsch macht. Und wir müssen das irgendwie auslagern. Und da haben sich dann mehrere zusammengetan. Mhm. Mit der Uni Dortmund und so funkt das. Und die haben dann einfach zusammen gesagt, dann setzen wir uns eben hin und überlegen uns was. Und so ist dann nach und nach die Genossenschaft der DENIC entstanden. Das Witzige daran ist, dass diese DENIC, die DE-Domain, bis 2006 nicht anerkannt war.
Wie nicht anerkannt?
Heißt, die DE-Top-Level-Domain hat es bis 2006 offiziell nicht gegeben.
Mhm. Ja, aber praktisch doch schon.
Ja, natürlich.
Na gut, also, ich bin tatsächlich ein bisschen erschüttert, weil normalerweise ist es im Chaosradio so, dass ich in technischen Details ertrinke und ich mich doll bemühen muss, dass man sozusagen so ein bisschen den gesellschaftlichen Überbau und Institutionen, was ein Problem sein kann. Das ist hier heute anscheinend umgedreht. Wir haben jetzt erstmal geklärt, wie die Historie ist, welche Institutionen daran beteiligt sind, dass früher in der Uni jemand mit dem Zettel gesessen hat und sich Nummern aufgeschrieben hat. Wir müssen aber gleich tatsächlich mal noch die Technik ein bisschen besser erklären, als da werden irgendwie Namen und Nummern in der Liste ausgetauscht. Das machen wir aber nach der Nachrichten. Vorher gibt es noch eine kleine Musik, die ich euch heute mitgebracht habe. Die Songs aus der Sendung kommen vom Chiptunes gleich Win Sampler Nummer 7, der im August erschienen ist. Und jetzt hören wir von Kronewolf Third Times the Chill.
ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar in eurer. Wenn ihr gerade auf Wohnungssuche in Berlin seid, dann können wir euch vielleicht helfen. Meldet euch einfach bei uns.
fritz.de/Mietgefühl. Mietgefühl.
Seit wann schreibt man ein Mietgefühl mit IE?
Na, seit man auf Wohnungssuche ist.
Fritz.
Und das hört man.
Um genau 22:30.
Fritz. Nachrichten.
Mit Moses Fendel. Nach dem Streit
das
um die Zukunft.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, dann sag es doch nochmal. Ich dachte, da kommt nichts mehr und
los geht's mit Moses Fendel.
Nach dem Streit um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Maaßen haben CDU und SPD den neuen Kompromiss gelobt. Bundeskanzlerin Merkel gab aber auch Fehler zu. Die Große Koalition habe sich zu viel mit sich selbst beschäftigt, so die Kanzlerin. Jetzt wolle sie sich wieder um die Themen kümmern, an denen sie eigentlich arbeiten muss. Gestern hatten sich die Chefs von Union und SPD geeinigt, den bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten nicht zu befördern. Stattdessen soll Maaßen Sonderberater im Innenministerium werden. Das Rettungsschiff Aquarius will mit fast 60 Flüchtlingen an Bord im Hafen von Marseille anlegen. Die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen baten die Behörden, die Menschen an Land gehen zu lassen. Die Organisationen sagen, dass der französische Hafen die einzige Möglichkeit ist, um die Flagge zu wechseln. Hintergrund ist, dass Panama am Wochenende angekündigt hat, dem Hilfsschiff die Flagge zu entziehen. Das Land reagierte damit auf eine Beschwerde Italiens. Dessen Behörden hatten die Aquarius aufgefordert, die geretteten Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen. Die EU-Kommission verklagt Polen vor dem Europäischen Gerichtshof, weil das Land viele oberste Richter zwangspensioniert hat. Die Kommission hat gesagt, dass das dazu von der Regierungspartei PiS eingeführte Gesetz gegen EU-Recht verstößt. Es verletze nämlich zwei wichtige Grundregeln, die Unabhängigkeit von Richtern und dass der Staat Richter nicht einfach absetzen darf. Wenn der Europäische Gerichtshof das auch so sieht, muss Polen das Gesetz entweder ändern oder eine hohe Geldstrafe bezahlen.
Sport.
Der Kroate Luka Modric ist zum ersten Mal Weltfußballer des Jahres. Bei der FIFA-Gala in London setzte sich der 33-Jährige von Real Madrid gegen den Portugiesen Cristiano Ronaldo und den Ägypter Mo Salah durch. Mit Modric ist zum ersten Mal seit 10 Jahren ein anderer als Ronaldo oder Messi Weltfußballer des Jahres.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Kreuzberg sind es 9 Grad und in Pankow 5. Prenzlau und Frankfurt melden 7, in Neuruppin und Brück haben wir 8 Grad. Heute Nacht ziehen die Schauer Richtung Südosten ab und es klart auf. Die Temperaturen gehen noch weiter runter auf 5 bis 2 Grad. Es kann an manchen Orten sogar Bodenfrost geben. Morgen wird es dann fast den ganzen Tag sonnig oder freundlich. Vorübergehend ziehen mal ein paar Wolkenfelder durch. Es bleibt aber weitgehend trocken. Maximal 13 bis 16 Grad.
Verkehr.
Es ist einiges los. A113 Zubringer Schönefeld stadteinwärts zwischen Adlershof und Stubenrauchstraße sind an einer Baustelle die rechte Spur und die mittlere Spur gesperrt. A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin steht immer noch ein kaputtes Auto auf der rechten Spur. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Friedersdorf und Fürstenwalde-West ist an einer Baustelle die linke Spur bis morgen früh gesperrt. A115 Zubringer Nutetal Richtung Berliner Ring zwischen Kleinmachnow und Potsdam-Babelsberg gibt's immer noch Behinderungen nach einem Unfall. In Berlin ist die linke Spur gesperrt und zwar auf der A111, dem Zubringer Oranienburg, stadtauswärts zwischen am Festplatz und dem Eichborndamm. Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Und dann noch eine Meldung: A113, Zubringer Schönefeld Richtung Dresden, zwischen Adlershof und Schönefeld Nord, eine Sperrung. Grund dafür sind Wartungsarbeiten und zwar bis morgen früh. Bei der Berliner S-Bahn fahren Busse statt Bahnen und zwar ab 22 Uhr auf den Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen Westhafen und Gesundbrunnen und zwar bis heute Betriebsschluss. Wo ihr durchkommt, eine gute Fahrt.
Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de und in der Fritz-App. Und das Auge hört mit, Mann.
Fritz.
Chaos Radio im Blue Moon heute mit Nibbler, Dirk und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zurück.
Hallo.
Ach. Sehr verhalten. Wir reden heute auch über ein ernsthaftes Thema, DNS. Wir haben in der ersten halben Stunde schon geklärt, dass wir heute über dieses System reden, das man am ehesten daher kennt, dass es dafür zuständig ist, dass es Internetadressen in Zahlen auflöst und so ermöglicht, dass Computer miteinander kommunizieren und euch Webseiten angezeigt werden. Und wollen jetzt, nachdem wir in der ersten halben Stunde auch erklärt haben, dass da Nichts ist einfach. Riesige Institutionen und eine lange Historie dahinter stecken. Mal würde ich jetzt gerne verstehen lernen, wie das technisch funktioniert. Das gilt wie immer, wenn ihr es nicht versteht, 0331 70 97 110. So, also, bevor ich nachher frage, was man noch damit machen kann, jetzt der sozusagen, also das, was mir gewahr ist, ich gebe im Browser eine Adresse ein und dann wird es irgendwie in eine Nummer übersetzt, die dann ermöglicht, dass mein Rechner, der eine Nummer hat, und der andere Rechner, der auch eine Nummer hat, miteinander kommunizieren. Technisch ist es, meine Befürchtung zumindest, ein bisschen komplizierter. Was passiert da genau? Weiß es einer von euch?
Ja. Lutz? Wer will? Na gut, fange ich an. Okay. Also, im Browser irgendwas eingegeben. Da steht, keine Ahnung, https://. Dann kommen irgendwie Buchstaben mit Punkten drin. Und dann kommt irgendwann wieder ein Slash und dann kommt noch ein ganzen Haufen anderer Quatsch. Der relevante Teil ist der, wie schon vorhin erwähnt, zwischen den drei Slashes. Das ist wie bei dem Pfeifer in 3F. Der interessante Teil ist also das Ei dazwischen. Den nehmen wir jetzt her und aus dem müssen wir eine Nummer machen, weil das gibt an, welchen Rechner wir befragen sollen nach der Webseite. Gut. Wer weiß das?
Das passiert noch sozusagen auf meinem Computer.
Das passiert noch im Browser drinne. Der muss das auseinanderdröseln und muss also sagen, das ist jetzt der Name, der mich interessiert. Den gibt er jetzt weiter an jemanden, der in die Namensauflösung machen soll. Der also den Namen in eine IP-Adresse umwandeln soll. Mhm. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir da stehen und sagen, wir brauchen so eine Namensauflösung, was machen wir normalerweise, wenn wir ein Telefon haben und wir haben einen Namen, wollen eine Telefonnummer haben, dann rufen wir die Auskunft an. Früher jedenfalls haben wir das so gemacht.
Ich wollte gerade sagen. Man würde ins Internet gehen und in einem Online-Telefonbuch nachschlagen, aber es geht nicht, weil das DNS noch nicht funktioniert.
Oh mein Gott. Das geht. Alles, was ich wissen muss, ist die Nummer der Auskunft. Ah, und wenn ich die Nummer der Auskunft habe, dann kann die mir helfen. Und genau das funktioniert nämlich beim Rechner heute noch so.
Aha.
Die Nummer der Auskunft erfahre ich, wenn ich meinen Rechner konfiguriere. Nein, da trage ich die ein. Da trage ich nämlich ein, was die Nummer der Auskunft ist. Also welcher Rechner mir, wenn ich ihm einen Namen hinschicke, die IP-Adresse zurückliefert.
Moment. Ich bin mir sicher, dass also, sagen wir mal, 98% aller Hörerinnen und Hörer des Chaos-Radios nie irgendwo eine Telefonbuchnummer eingetragen haben.
Da bin ich mir ganz sicher, dass sie es getan haben. Sie wissen es nur nicht.
Ach so.
Weil was sie gemacht haben ist, sie haben mir einen Rechner praktisch aus der Verpackung genommen, angeschlossen. Mhm. Und da ist schon was drin, was eine automatische Konfiguration vornimmt. Verstehe. Und der erfährt von seinem zugehörigen Router oder Internetprovider oder sonst was die Nummer der Auskunft. Nummer des DNS-Servers, des DNS-Resolvers. Die erfährt er dort einfach. Die kriegt er mitgesagt.
Okay.
Also mit der eigenen IP-Adresse. Funktioniert das auch, wenn ich mir einen Rechner ins WLAN hänge und in ein anderes WLAN komme, da kriege ich jedes Mal die neue und die zuständige Auskunft gesagt. An den wende ich mich. Dem schicke ich eine Nachricht, sage, das ist der Name, ich brauche die Nummer. Mhm. Die interessante Frage ist, wie kriegt die Auskunft das raus?
Da gibt es ja diese Listen, die historisch bedingt nicht mehr von Hand geführt werden.
Nee, die Listen gibt es nicht mehr.
Was?
Also jedenfalls nicht für den Zweck, weil es einfach zu lang wäre. Was die machen, ist ganz einfach. Die gehen hin und haben, erstaunlicherweise, die Nummer der Auskunft.
Was? Moment mal.
Die haben die Resolver, jeder Rechner da irgendwo fragt, also die vom Internetprovider oder vom lokalen Router oder was auch immer oder im Firmennetz, die haben selber nochmal eine Liste von Auskunftsnummern. Mhm. Das sind die sogenannten zentralen Auskünfte, also Root-Server heißen die, das sind die Wurzel, da geht alles los. Die fragen die und sagen, hallo, ich habe hier einen Namen, zum Beispiel www.fritz.de. Mhm. Kannst du mir die Adresse dazu sagen? Antwortet der Root-Server, nö, kann ich nicht. Was? Aber ich habe einen Tipp für dich. Weil ich glaube, das sind die Server, die für die DE zuständig sind. Und ich habe auch noch ein paar IP-Nummern dazu, also ein paar Auskunftsnummern, die du da ausprobieren kannst. Vielleicht antwortet dir einer davon.
Warte, ich muss nur, damit ich hinterherkomme. Wir sind jetzt wir gehen jetzt gleich zur Auskunft Nummer 3. Mein Rechner weiß, wo er anfragen soll. Wo er angefragt hat, wird ihm gesagt, naja, geh mal lieber sozusagen zu so einer Art Meta-Auskunft, also der Zentralstelle.
Er beauftragt seine lokale Auskunft, damit ihm darauf eine Antwort zu liefern. Und wenn diese lokale Auskunft noch keine Antwort hat, weil er sie vielleicht noch nicht danach gefragt hat, dann muss er ja irgendwo, muss man irgendwo mit dem Beauskunften anfangen. Und da fängt man von rechts nach links eben an. Fragt eben, wer ist denn hier so zuständig für diese Domänen? Ja, für die E ist die ENIC zuständig. Die haben hier diese 3, 4, 5, 12 Server. Fragst du mal, vielleicht antwortet da einer. Da sagt er, fritz.de sagt mir was. Da fragst du mal diesen Server vom RBB. Und der sagt dir dann, www.fritz.de, das hat die und die IP-Adresse. Das heißt, es geht den Baum von ganz rechts nach ganz links hierarchisch runter. Mhm. Eben über die globale Auskunft, die dir sagt, wofür DE die Server stehen. DE sagt dir, wer für fritz.de zuständig ist, und der sagt dir, wer www.fritz.de.
Da kommen wir für mich zu einem spannenden Punkt, weil also ich kann verstehen, also hier beim RBB macht das die Technikabteilung, die pflegt dann so einen Server, der auf Auskunft sagt, also wenn ihr fritz.de erreichen wollt, dann ist es folgende Nummer. Ich kann mir auch vorstellen, bei DENIC habt ihr ja gerade gesagt, ja, die haben irgendwie mehrere Rechner, vielleicht für die Ausfallsicherheit oder was auch immer, die sagen auch, okay, wenn du diese Adresse suchst im deutschen Raum, dann fragt man danach. Jetzt sind es zwei Sachen, wo ich nicht genau weiß, wer das ist und wer das betreibt. Das erste ist, ich habe diese sogenannten Root-Server, also diese Zentralauskunft, die mich dann wieder runterschickt. Wer betreibt die denn? Wo sind die denn? Gibt es da einen?
Das ist eine gute Frage.
Gibt es da viele?
13.
13, okay.
Mindestens. Und wir unterscheiden 13 verschiedene Root-Server. Das sind 13 verschiedene Betreiber.
Okay.
Die sind alle von der Professionalität her sehr unterschiedlich. Es gibt einen Root-Server-Betreiber, das ist ein Rechner, der steht unterm Schreibtisch. Okay. Aus historischen Gründen.
Und der Wissenschreibtisch? Von John Postel oder was?
So ungefähr, ja. Es sind drei Büros weiter. Egal. Es gibt einen Server, der wird von der RIPE betrieben. Das ist die Europäische Verwaltungsstelle für Internetfragen, wenn man das so kurz fassen will. Und die betreibt unter ein und demselben Nummer, also praktisch für die gleiche IP-Adresse beziehungsweise die gleiche Auskunftsnummer, den gleichen Namen, irgendwas bei 150 Servern.
Und wenn es da 13 Server gibt, fragt dann mein Resolver immer alle 13 oder sucht er sich zufällig einen aus?
Von dem er gerade eine gute Erfahrung gesammelt hat, mit dem er gut kommunizieren konnte.
Der schnell
geantwortet
hat. Er behält einfach
die letzten, wo es gut geklappt hat. Das ist wie beim Telefonieren, wenn ich jemanden anrufen soll, ich habe mehrere Nummern und auf einer Nummer klappt es, dann bleibe ich so lange bei der Nummer dabei, bis irgendwie ein Problem auftritt.
Okay,
und so suchen die sich immer die Auskunftsnummer von den Root-Servern, die am nächsten dran ist, die am schnellsten antwortet.
Das sind also mehr oder weniger vertrauenswürde, aber auf jeden Fall eher größere Institutionen, die das Ganze regeln.
Kleine und große, ja. Genau. Zum Beispiel das US-Militär.
Interessant.
Es ist immer sehr witzig und sehr nützlich, wenn man solche Organisationen hat, ja?
In der Tat.
Weil die lassen sich schlecht erpressen.
Aber jetzt nochmal zu dem, jetzt dieser ganz am Anfang, also mein Rechner schickt die Anfrage an seine lokale Auskunft nach. Wer ist denn diese lokale Auskunft?
Entweder der Router, also in den normalen Hausnetzen gibt es irgendeinen Router, der Internetanschluss bereitstellt, der hat so einen Resolver mit drauf. Oder es wird vom Internet Service Provider, also vom Internetanschlussbieter, wird auch eine Nummer mitgeschickt und sagt, das ist unsere Auskunftsnummer, da kannst du dich hinwenden.
Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn der relativ nahe ist, denn jede Antwort, die ihr bekommt, die speichert er auch eine bestimmte Zeit lang zwischen. Und derjenige, der am Ende dann den Server betreibt, zum Beispiel für www.fritz.de, kann auch sagen, die Antwort, die ich dir jetzt gebe, die ist 60 Sekunden oder eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche gültig. Und solange wie diese Zeit läuft, bleibt das dann zwischengespeichert. Das macht man eben, um zum einen entweder die Antworten möglichst lange verfügbar zu haben und schnell beantwortet zu bekommen. Oder eben man macht die Zeit sehr klein, lässt das Ganze nur eine Minute oder eine Stunde gültig sein, damit man einen Server auch mal umziehen kann.
Ich muss dazu sagen, dass das eine sehr gute Sache für einen Umzug ist, aber eine sehr schlechte für einen Betrieb. Weil wenn die Zeiten sehr kurz sind, dann werden praktisch alle Nutzer und alle Clients, die da irgendwo draußen in der Welt sind und damit kommunizieren wollen, gezwungen, regelmäßig die Anfragen wieder an den lokalen Server zu stellen. Also in dem Falle der vom RBB. Und wenn jetzt eine Fritz-Radiosendung besonders viel Erfolg hat, dann kann es sein, dass der Server vom RBB plötzlich ganz massiv Stress bekommt, wenn der ganz wenig Haltezeit angegeben hat. Wenn der dagegen angibt, Haltezeit einen Tag oder so, dann antwortet er einem bestimmten Resolver, wie zum Beispiel ein Resolver bei der Telekom, einmal, das ist die Adresse, und dann hat er den Rest des Tages Ruhe und wird nicht wieder danach gefragt. Das ist natürlich eine massive Arbeitsentlastung.
Was sind da so übliche Zeiten?
Tag.
Ein Tag. Okay. Bevor wir jetzt gleich nochmal genauer über die Zuverlässigkeit dieser Informationen, die da hin und her ausgetauscht werden, sprechen können, würde mich nochmal, also aus Nutzerperspektive interessieren, wir nehmen als Beispiel immer, ich gebe eine Adresse irgendwo ein und brauche dann quasi diese IP-Nummer, dann wird dieser Vorgang ausgelöst. Aber im Prinzip kann ich mir das, frage ich mich gerade sozusagen, kann ich mir auch so vorstellen, also zum Beispiel diese ganzen sozialen Netzwerke, also YouTube, Facebook, Twitter etc. etc. Da nutze ich ja Apps und da gebe ich ja selber keine Internetadressen mehr ein. Ich vermute aber, also arbeiten die im Hintergrund dann direkt mit den Zahlen, um das sich nachschlagen zu müssen, oder arbeiten auch die meisten Programme eigentlich mit den, wie heißt das, Hostnamen, und das, dann wird es auch jedes Mal aufgelöst?
Die arbeiten aus einem ganz wichtigen Grund mit Hostnamen. Das wird dann zwar nicht www.twitter.com sein, sondern irgendein API-Endpunkt.twitter.com. Und sie tun das alleine schon deswegen, weil sie die Verbindung verschlüsseln wollen, und dafür brauchen sie in der Regel einen Namen, also ein Zertifikat, und das wird ausschließlich für Domainnamen ausgestellt.
Ah, wenn ich eine verschlüsselte Verbindung aufbauen will, dann muss ich das über einen Namen machen, kann das nicht über eine IP-Adresse machen.
Theoretisch kann man auch eine IP-Adresse reinschreiben, aber es macht halt keiner.
Es gibt noch einen anderen wesentlichen Grund dafür, nämlich wenn ich ein großes Netz betreibe, ich muss ja damit rechnen, dass mir meine Technik kaputt geht. Und in dem Falle muss ich ganz schnell ausweichen können auf eine andere Maschine oder auf ein anderes Rechenzentrum im Ernstfall, die ja nun ganz andere Adressen haben. Ich kann ja die Adressen nicht mitnehmen unter Umständen. Und wenn ich dort in die ganzen Apps irgendwo die Nummern hart reinkodiere, dann kann ich die nicht wechseln. Nur weil ich einen Serverausfall habe, kann ich nicht hier über den Play Store hingehen und neue Software austauschen. Da nimmt man auch Namen.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Flexibilität.
Okay. Das heißt aber im Umkehrschluss, also falls DNS mal komplett ausfallen würde, jetzt mal nicht über die Wahrscheinlichkeit reden, dass das passiert, aber wenn das passieren würde, wäre ein großer Teil unseres digitalen Lebens erstmal stillgelegt, oder? Könnte man, oder was? Ja. Andersrum gefragt, was würde dann noch funktionieren problemlos?
Ich kann's aus erster Hand sagen, weil ich habe das hinbekommen.
Was? Für dich oder sozusagen weltweites DNS, der große DNS-Ausfall von 2000?
Nein, nicht ganz. Ich habe es für mich und für alle meine Kunden hinbekommen, weil ich habe nämlich mir eine eigene Route gebaut, was man sowieso gerne eigentlich tun sollte. Und die ist eines wunderschönen Abends, nämlich am Weihnachtsabend, am ersten Feiertag, gegen 17 Uhr kaputt gegangen. Mit dem Ergebnis, dass gar nichts mehr ging. Und so gar nicht, dass es hieß, also aufs Fahrrad steigen und in die Firma fahren und an die Konsole der entsprechenden Maschinen rangehen. Weil die hat einen auch nicht mehr draufgelassen, die Maschine. Da geht also wirklich nicht nur nichts, da geht sogar gar nichts. Also da kommt man nicht von einer Kiste zur anderen. Das, was alles bisher ging, wo man sagt, ich kann mich wenigstens remote an der Maschine anmelden oder so. Nichts. Die nimmt nichts an, da tut gar nichts mehr. Der kann keine IP-Adressen auflösen, der kann keinen Namen auflösen, geht nicht vorwärts, nicht rückwärts. Also wenn die Root-Zone richtig kaputt ist, das ist ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl.
Also das heißt sozusagen, für normalsterbliche Nutzerinnen und Nutzer könnten die genauso gut das Netzwerkkabel ziehen oder das WLAN ausstellen.
Ja, in dem Falle war es ein ISP, und der ISP, das ist ungefähr so, als wäre einfach total Blackout. Wir hatten also die Situation, dass praktisch nichts mehr ging. Gar nicht.
Okay, also hoffen wir alle, dass das DNS nicht kaputt geht, ja?
Also das Einzige, was noch geht, also ich habe auch mal im Support gearbeitet, und wenn die Leute dann halt ihren Nameserver konfiguriert haben, das ist ja eine ähnliche, verkonfiguriert haben, ist das eine ähnliche Situation. Also was noch geht, ist ein Ping auf eine Adresse. Damit kann man dann schon mal feststellen, dass es am Nameserver liegt, wenn das nämlich noch geht. Wenn man sozusagen eine Adresse noch, also eine, die man sich vorher gemerkt hat, dass es die gibt.
Wollte gerade sagen, dann müsste man sich also eine aufschreiben.
Ja, die vom Nameserver könnte man ja nehmen. Also die von dem richtigen Nameserver, wenn man den falsch eingibt. Oder man nimmt einfach 1.1, das geht nicht auf allen Rechnern, 8.8.8 kann man im Zweifel pingen und wenn das noch geht, weiß man, man hat noch Netz und wenn man aber keinerlei Hosts auflösen kann, dann hat man wohl kein DNS gerade.
Okay, verstehe. Na gut, ist schon mal weltweit DNS kaputt gegangen? Nee, oder?
Wir planen es gerade.
Das war vor meiner Zeit, wenn das passiert ist.
Ihr plant es gerade? Kommen wir dazu später oder willst du es gleich erzählen?
Da kommen wir später zu.
Okay, kommen wir später. Gut, dann würde ich jetzt zwei Sachen fragen wollen. Die eine ist, und beide betreffen die Zuverlässigkeit dieser Informationen. Also, weil wenn ich jetzt frage fritz.de, dann möchte ich ja eigentlich sicher gehen, dass ich die richtige Nummer kriege. Und nicht, also bei fritz.de wäre es sozusagen, könnte man sich einen Gag erlauben, aber wenn es bei meiner Bank zum Beispiel ist, dann möchte ich ja, dass ich die Webseite meiner Bank ausgeliefert bekomme und nicht die Webseite von einem anderen Betreiber, der so tut, als wäre die Webseite meiner Bank und mich ganz unverfänglich macht, meinem Login und meiner PIN-Nummer fragt. Woher weiß denn mein Computer, wenn er diese Anfrage jetzt losschickt, dass die Antwort, die zurückkommt, auch die richtige ist?
Das kann er nicht wissen bei DNS.
Was? Moment mal! Entschuldigung?
Doch. Das kommt einfach, DNS kommt aus der Zeit, wo alles noch gut und prima war, wo man sich gegenseitig vertraut hat und gekannt hat. Und wenn man jemanden was gefragt hat, dann hat man eine ehrliche Antwort bekommen.
Weil ich bin ein bisschen irritiert, es ist im Chaos gerade nicht für gewöhnlich, dass das die Antwort ist.
Da ist aber so.
Da läuft doch irgendwas schief.
Naja, es gibt ein paar kleine Tricks. Also man stellt ja nicht nur die Anfrage und sagt, hallo, ich habe hier die und die Frage, sondern man schickt auch noch eine Nummer, eine Zufallsnummer mit und sagt, also Anfrage Nummer 32.275, ich hätte gerne die Auskunft zu folgenden Namen. Und dann kommt irgendwann eine Antwort zu dieser Nummer und da muss man selber zusammenfinden. Also du müsstest auch noch die Nummer raten.
Okay.
Hilft das?
Ja, klingt schon mal ganz okay. Aber diese Kette der Auskunftteilen sozusagen, da muss ich einfach drauf vertrauen. Also ich muss drauf vertrauen, dass mein ISP, also Internetprovider, sozusagen einen gut konfigurierten Server hat. Der muss darauf vertrauen, dass der Root-Server ihm keine falschen Informationen gibt. Die müssen darauf vertrauen, dass die DNIC keinen Quatsch baut. Und die DNIC muss darauf vertrauen, dass die Haustechnik hier beim RBB keinen Quatsch baut.
Richtig. Wobei das Gefährlichste an der Stelle ist der Resolver beim Internet-Service-Provider. Weil der bekommt ja die Anfrage von Endkunden und muss sich um alles andere selber kümmern. Das heißt, der kriegt eine Anfrage und gibt genau eine Antwort zurück und der Client, der hinten gefragt hat, der wartet auch so lange. Das heißt, wenn der jetzt irgendwelchen Blödsinn machen will, hat er alle Zeit der Welt, sich zu überlegen, welchen Blödsinn er machen will und kann es zurückgeben.
Also das heißt, wenn man was kaputt machen wollen würde, würde man das da machen?
Wenn man etwas, wenn man Geld verdienen will, macht man es an der Stelle. Das nennt sich Domain Rewriting und wird von den großen Internet-Service-Providern sehr gerne gemacht, um Tippfehler auf die eigene Suchseite umzuleiten, um dort die Werbeeinnahmen zu generieren.
Also wenn ich zum Beispiel fratz.de eingebe, na, das gibt es wahrscheinlich als URL, na, ihr wisst schon, was ich meine.
Speigel.de. Ja.
Speigel.de, okay, ja.
Nee, aber Markus, um dich kurz nochmal zu beruhigen, wenn dein Browser dir dieses Schloss anzeigt und das grün hinterlegt ist, dann hat nicht das DNS funktioniert, also das auch, aber dann ist die Verbindung zwischen deinem Rechner und deiner Bank sozusagen abgesichert und zwar auch in der Hinsicht, dass die Bank sich auch dir gegenüber autorisiert hat.
Ja.
Also in dem Fall brauchst du nicht unbedingt die Sicherheit des DNS.
Ah, okay. Also du sagst, mein Rechner, also da muss man dazu sagen, das ist... Das ist bestimmt auch kaputt, aber auf eine andere Art und Weise.
Über das ist auf eine sehr subtile andere Weise kaputt.
Ja. Genau, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, möchte ich diesen Strang sozusagen abschneiden und sagen, über exakt dieses Thema haben wir vor zwei Sendungen gesprochen. Also wenn es euch interessiert, Chaos Radio 248 über verschlüsselte Verbindungen ist unter chaosradio.ccc.de zum Nachhören bereit. Gut, das ist also die eine Sache, also das Vertrauen ist so über den Trick geregelt und auch letztlich dann gar nicht so wichtig, wenn man dann überhaupt erstmal was gelernt hat. Die andere Sache ist ja, wie kriege ich denn jetzt die Informationen, wie kommt denn die ins System rein? Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich setze mir jetzt auch so einen Rechner auf, der diese Funktionalität hat, an den DNIC-Server Dinge zu melden und sage, ja, also die IP-Adresse von fritz.de, das ist hier der Rechner, der bei mir zu Hause unterm Schreibtisch steht. Wie unterscheiden denn sozusagen diese Auskunftteilen, dass die Informationen, die die bekommen, real sind?
Das sind zwei verschiedene Fragen. Oh. Die erste ist, wenn ich einen Nameserver aufsetze, der für fritz.de antworten würde, dann würde die DENIC ja gar nicht dahin verweisen. Die würde ja immer zum RBB verweisen und nicht auf irgendeine andere Auskunftsstelle.
Aber warum verweist sie zum RBB?
Weil es eine Geschäftsbeziehung gibt. Aha. Und im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung gibt es ein Austauschprotokoll, um diese Daten zu übertragen und mitzuteilen. Das sind die korrekten Daten. Also die DENIC an der Stelle, der Fachbegriff ist dort Registry, die registriert die Namen. Und derjenige, der die Einträge dort macht, das ist der Registrar. Mhm. Und derjenige, der es eingetragen haben will, das ist der Registrant. Mhm. Das ist praktisch
wie beim Minister
und der Ministrant, das ist dasselbe Spiel. Also der Ministrant, der Registrant hat nicht so viel zu sagen, der hat also einfach nur zu sagen, ich muss das bezahlen.
Ja.
Und der sucht sich einen Dienstleister, das ist der Registrar, und der Registrar hat die entsprechenden Werkzeuge, um die Einträge vorzunehmen.
Ah, okay. Das heißt sozusagen, ich müsste also einen kompletten Domain-Kauf-Anmeldungsvertrag fälschen.
Also man kann das so sagen, man geht da zum Notar und der Notar macht da so einen Grundbucheintrag, weil man selber keinen Grundbucheintrag machen kann.
Okay. Dann muss man aber auch regelmäßig bezahlen, und wenn man das nicht tut, dann kann der auch auslaufen und dann kann auch jemand anders sich das holen unter Umständen.
Oder die Registry verlangt Geld, ja.
Okay. Ja. Okay, gut.
Da gehört übrigens Seitenarm die DENIC zu einer der günstigeren weltweit im Vergleich, denn das ist meines Wissens die größte quasi nicht kommerzielle Registry. Es ist immer noch eine Genossenschaft und wenn man sozusagen als Wiederverkäufer dahin geht und Domains zum Weiterverkauf einkauft, zahlt man einen gewissen Preis und bekommt am Jahresende nach Proports, also je nachdem, wie viele Domains man hat, also wie groß der eigene Anteil am großen DE-Domain-Kuchen ist, das überschüssige Geld zurück. Also für eine DE-Domain zahlt ein Wiederverkäufer nur genauso viel, wie es kostet.
Ja. Das aber für mich als Endnutzer waren das immer die teuersten Domains, die DE-Domains, also woanders.
Och, es gibt andere. Es gibt
das kann ich nicht bestätigen, aber das ist eine andere Diskussion, die wir an anderer Stelle führen müssen, denn jetzt wird es wieder Zeit für eine kleine Pause. Wir hören jetzt eine kleine Musik, dann machen wir den Nerd-News und dann geht es weiter hier im Fall DNS. Und dann möchte ich auch langsam mal wissen, was denn da jetzt angeblich kaputt sein soll. Aber wie gesagt, vorher eine kleine Musik und zwar von Loot & Key, auch vom Chiptunes gleich Win Sampler 7 and So We Rebuild. Loot and Key and So We Rebuild vom Chiptunes gleich Win7 Sampler. Kann man auf chiptunes.bandcamp.com, glaube ich, runterladen. Aber gibt es auch auf jeden Fall im Blog zur Chaos-Radiosendung den Link dann dahin. Und hier im Chaos-Radio gibt es immer auch die Nerd-News und die wurden dieses Mal verfasst von Danimo und vorgetragen werden sie von Moses Fendel.
Chrome-Nutzer, die sich auf einer Google-Webseite anmelden, melden sich in der neuen Version 69 automatisch auch im Webbrowser an. Das passiert ohne Einwilligung. In sozialen Netzwerken und in Fachkreisen wurde diese Änderung heftig kritisiert, auch wenn Google beteuert, dass durch die Änderung nicht automatisch der Browserverlauf mit Google abgeglichen werde. Der Kryptologe Matthew Green schrieb, die Änderung sei ein sogenanntes Dark Pattern. Es verspiele das Vertrauen bei Benutzern dadurch, dass sie zu Dingen verleite oder zwinge, denen sie bewusst nicht zustimmen würden. Bislang hält Google jedoch an dem neuen Verhalten fest. Wie lässt sich die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G regeln? Die Bundesnetzagentur hat dazu jetzt Pläne veröffentlicht. Die kritisieren unter anderem die Linken. Deren netzpolitische Sprecherin Domscheit-Berg warnte, dass der Ausbau mit den aktuellen Plänen zu langsam vorangehen werde. Die drei Netzanbieter Telekom, Vodafone und O2 müssten dazu verpflichtet werden, auch Wiederverkäufer von Anfang an in das neue Netz zu lassen. Außerdem sollten die Netzanbieter verpflichtet werden, Funkzellen gemeinsam zu nutzen. Drittens sorge der Entwurf dafür, dass wenig bewohnte Flächen wie Autobahnen oder Bahngleise erst spät ausgebaut würden, so Domscheit-Berg. Sir Charles Quen Cao, der Erfinder der Glasfaser, ist im Alter von 84 Jahren in Hongkong gestorben. Während seiner Arbeit am britischen Standard Telecommunication Laboratories in Harlow entdeckte er 1966, dass die Übermittlung von Lichtsignalen über hochreines Glas möglich ist. 2009 hat er den Physik-Nobelpreis bekommen, und zwar für seine bahnbrechenden Erfolge auf dem Gebiet der Lichtleitung.
Die Nerd News, geschrieben von Danny Mo, vorgetragen von Moses Fendel. Vielen Dank!
Radio hat einen Namen.
Fritz.
Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio im Blue Moon, wo wir heute über das DNS-System sprechen. Das System, das es erlaubt, dass Rechner im Internet miteinander kommunizieren. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, wo es historisch herkommt, wie es technisch funktioniert und wie man den Informationen, die darüber ausgetauscht werden, vertrauen kann. So lala, aber passt schon, ist das, möchte ich grob zusammenfassen. Und dann wollen wir jetzt ein bisschen weiter drüber sprechen, wie wer da vielleicht alles mitlesen kann. Und dazu begrüße ich nochmal recht herzlich Nibbler, Dirk und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zurück.
Tag. Hallo.
Hallo.
Alle noch da. Diese Begeisterung, unfassbar. Genau, wir haben wie gesagt gerade drüber gesprochen. Mein eigener Rechner stellt ja diese Anfrage, also wo muss ich denn eigentlich hin im Internet und bekommt dann eine Antwort. Und die ist so okay, vertrauenswürdig. Jetzt habt ihr aber am Anfang der Sendung auch gesagt, naja, das Ganze ist unverschlüsselt. Das heißt, theoretisch kann das jemand mitlesen und Daten sammeln, vermute ich jetzt mal, weil das immer das ist, was passiert. Wer genau kann was über mich lernen, wenn er an welcher Stelle überwacht, was ich für DNS-Anfragen rausschicke?
Jeder überall.
Wie jeder überall alles oder wie?
Naja, man muss schon auf der Leitung sitzen, wo die Daten auch durchgehen. Ja. Oder selber einen Nameserver betreiben, den viele Leute benutzen, weil dann kriegt man auch die Anfragen.
Also das heißt sozusagen
ein Resolver, Entschuldigung.
Ein Resolver, aber welchen?
Na zum Beispiel
8.8.8.8 zum Beispiel.
Genau.
Wenn Google ich wissen will, was die Leute machen, setze ich einen Resolver auf und mache ihn bekannt. Mhm. Wie zum Beispiel Google.
Und schnell und kostenlos.
Genau.
Kosten. Ja, klingt okay. Also das heißt, im Zweifel sozusagen ist das immer mein Internetanbieter, der ja mir erstmal meinen Standardresolver mitliefert. Mhm. Oder halt jemand, der groß ist und der schnell ist. Aber gibt es tatsächlich sozusagen bei den Angeboten so Unterschiede?
Ja.
Ja, also, na, es gibt zum Beispiel Internetprovider oder ja auch Nicht-Internet-Provider, DNS-Resolver-Anbieter, die dir, wenn sie keine Antwort bekommen, also wenn es den Namen nicht gibt, also sie vom für eine bestimmte Domain zuständigen Server gesagt bekommen, ja, haben wir nicht, dir eine Adresse ausliefern, unter der sie Werbung einblenden. Das ist zum Glück in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen, aber ich glaube, die Telekom macht das immer noch standardmäßig, dass sie einen dann auf so eine Vermittlungsseite schickt, wo man irgendwie...
Richtig, ja. Kann beim Kundenportal ausschalten.
Ja. Aber ist halt Opt-out, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Ja, also einerseits kann man Werbung dafür delivern oder ausliefern und andererseits kann man aber natürlich auch Nutzerprofile pro Region erstellen. Also die Nutzer kommen ja aus einem IP-Range, den man geografisch zuordnen kann als Nameserver-Betreiber. Und dann kann man gucken, wofür interessieren sich denn die Deutschen heute so? Also welche Webseiten?
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Sachen. Es gibt Anbieter, die einfach sagen, es gibt Namen, unter denen Schadsoftware verbreitet wird. Es gibt Namen, die Inhalte verbreiten, die vielleicht nicht gewünscht sind. Und die dann einfach sagen, solche Namen lösen wir nicht auf oder lösen sie auf irgendeine Stoppschildseite, wie das die Frau von der Leyen mal vorgeschlagen hatte.
Positiv und negativ. Ich wollte gerade sagen, also da wurde doch immer gerufen, so, nein, das ist gar nicht positiv, das ist dann eine Zensurmaschine.
Ja, nicht unbedingt. Also es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen für diesen Zweck. Ja, durchaus.
Also wenn sie guten machen, dann kann das schon hilfreich sein, meinst du?
So etwa. Aha. Wobei gut natürlich im Auge des Betrachters.
Ja, eben. Das ist der Punkt.
Es gibt dann auch ganz ausgefeilte Dienste, die zum Beispiel für Unternehmen Nameserver betreiben, die dann so Filter drin haben, die zum Beispiel nach dem Alter von Domains gehen. Also wenn so eine Adresse erst ein paar Tage oder Wochen alt ist, dann wird die erstmal nicht aufgelöst, weil zu vermuten ist, also viele speziell dafür eingerichtete Adressen, andersrum, wenn man eine Malware hat, also eine Schadsoftware in seinem Netz, dann versucht die ja auch erstmal nach Hause zu verbinden, um sich irgendwelche Befehle abzuholen oder um sich zurückzumelden, dass sie jetzt irgendwie wieder einen neuen Rechner infiziert hat. Und das passiert in letzter Zeit sehr häufig über frisch registrierte Domains. Und ja, da gibt es Dienstleister, die eben Listen pflegen und sagen, wenn eine Domain einen Monat alt ist, dann nehmen wir sie mit rein. Dann haben wir auch schon ungefähr eine Abschätzung, ob da jetzt Malware mit spricht oder nicht.
Es geht gar nicht um Server, die Malware ausliefern, sondern es geht um Command and Control.
Genau, um Command and Control Server oder eben Server, die...
Also jetzt müssen wir aber nochmal kurz erklären, was hier gerade diese Dinge, die ihr so nebenbei einstreut, was sie bedeuten. Also Malware, also wenn Schadsoftware auf einem Rechner ist, dann agiert die mittlerweile nicht nur alleine, sondern versucht oder soll ferngesteuert werden im besten Fall. Und dazu richtet man halt extra Computer ein, wo die Befehle hinterlegt sind und dann greift diese Software darauf zu und das tut sie auch übers DNS-System, denn ohne DNS funktioniert gar nichts mehr. Genau, das kann man damit sozusagen ein bisschen unterbinden.
Ja, und das ist spannend. Das ist ein total spannendes Thema, weil es gibt da so Software, die dann auch jeden Tag eine neue Domain nimmt. Die auswürfelt nach einem bestimmten Verfahren und als praktisch der Hersteller weiß genau, welchen Namen der verwenden wird, sodass der jeden Tag was anderes. Da kommen wir im Spam nicht hinterher. Und das Ganze hat deswegen so gut funktioniert, weil es einige Anbieter gab, die so Test-Domains gemacht haben. Das nennt sich Domain-Tasting. Da hat man monatelang nichts bezahlt für eine Domain. Und das hat ganz massiv dazu geführt, dass diese Technik eingesetzt wurde im Schadsoftware-Bereich. Die Reaktion darauf war, dass die Verwaltungsorganisation, die dahinter steht, die ICANN, festgelegt hat, dass solches Domain-Tasting verboten ist. Und dass das nicht mehr gemacht werden darf, sondern dass erst bezahlt und dann die Domain gerichtet wird.
Domain-Tasting.
Genau, mit dem Spuk.
Das heißt Domain-Tasting, also im Sinne von ein Tasting ist ja ein Testessen sozusagen. Mal ausprobieren. Ja, jetzt verstanden.
Okay. Und der Hintergrund ist der, dass man in dem Moment, wo man eine Domain bezahlt, muss man mit irgendeinem Zahlungsmittel daherkommen, Und das ist was, wo man ermittlungstechnisch, also
Bitcoin
der Kriminaler ansetzen kann. Und gerade bei Bitcoin hat man keine Anonymität. Da hat man genau das Gegenteil. Man hat
die komplette
Rückverfolgbarkeit der Transaktion. Deswegen nimmt man, wenn man sowas macht, Zcash.
Oder man geht auf die andere Seite hin und guckt mal wieder auf die DNS-Technik. Also es war da also so ein Fall vor ein paar Jahren. Da gab es also eine Software, die das so ausgewürfelt hat. Und die ist analysiert worden. Und man hat diesen Algorithmus rausbekommen, dann hat man sich als seitens der Strafverfolgungsbehörden mit den Domainverwaltern zusammengesetzt und hat gesagt, welche Domain an welchem Tag nicht registriert werden darf. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass man diese Schadsoftware vom Netz nehmen konnte.
Jetzt sind wir aber schon wieder sozusagen da, was die DNS-Serverbetreiber sozusagen Gutes machen können oder was für Auswirkungen hat. Aber eigentlich wollte ich ja wissen, warum das jetzt schlimm ist, dass man das mithören kann.
Mithören ist nicht schlimm, weil das ist wirklich nicht schlimm.
Ja.
Und zwar deswegen nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund nicht. Wie gesagt, man muss auf der Leitung sitzen. Wenn man auf der Leitung sitzt, dann kann man auch einfach die DNS-Anfrage durchlaufen lassen, ohne sie zu verstehen und guckt einfach, was als nächstes als Anfrage kommt, als Datenpaket für einen neuen Verbindungsaufbau. Ganz offensichtlich ist das Ergebnis der DNS-Anfrage gewesen, die dazu diesen Verbindungsaufbau geführt hat. Und wenn es eine verschlüsselte Verbindung ist, ein HTTPS oder so, dann ist in den meisten Fällen steht am Anfang auch noch drin, welchen Domainnamen er aufrufen wollte, damit der Server auf der Gegenseite das richtige Zertifikat raussuchen kann.
Das heißt,
ist überhaupt kein Problem mit Lesen, weil es gibt genügend Möglichkeiten an derselben Stelle, die Daten auch ohne DNS rauszuholen.
Also du sagst quasi, wenn jemand meine DNS-Anfragen mitlesen kann, dann ist es egal, ob er es direkt aus meiner Anfrage erfährt, weil dann hat er auf jeden Fall auch Mittel, wie er das sonst erfahren kann.
Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, du darfst nicht in den Briefkasten gucken, wenn du einen Hausschlüssel von mir hast und den ganzen Tag an der Haustür stehst. Auf den Briefkasten kommt es dann nicht mehr an.
Was ist denn das viel Schützenswürdigere im DNS?
Falschauskunft. Das große Problem besteht darin, dass die DNS-Server, diese Resolver, sich die Ergebnisse merken. Hatten wir vorhin gesagt, bis zu einem Tag oder eine Woche. Und wenn ich es schaffe, einen DNS-Resolver, der für irgendeine ganze Gruppe zuständig ist, davon zu überzeugen, sich eine falsche Auskunft zu merken, dann wird er die ohne mein Zutun immer weiter verteilen. Den Fall hatten wir vor einigen Jahren.
Moment, stopp! Ihr habt gerade vor der Nerd News erzählt, das ist eher unwahrscheinlich, das kann gar nicht passieren, das System ist sicher genug.
Na, eher unwahrscheinlich heißt ja nicht, dass es nicht geht.
Aha, okay.
Und es gibt ja noch SSL oben drauf.
Also
ne?
was ist passiert?
Aber was gibt es denn für Angriffe, wo SSL nicht gegen hilft? Also wenn man den DNS-Cache verdirbt. Vergiftet, Entschuldigung.
Jetzt,
egal.
Ihr redet jetzt Dinge, die ihr versteht, ich verstehe sie nicht mehr, also nochmal. Oder beziehungsweise Lutz, mach mal weiter da,
also wo du gerade unterbrochen hast. Den Lutz besprochen hat, war, dass man an so einen Auskunftsserver rangeht, zum Beispiel bei deinem ISP, und dem gezielt eine Fehlauskunft in diesen Zwischenspeicher schreibt über technisch trickreiche Wege.
Ich wollte gerade sagen, Beispiel, das ist also die technische Sicherheitslücke.
Beispiel eine Anfrage und schickst gleich hinterher von der vermuteten Adresse die Antwort. Und wenn der sich nicht besonders dagegen schützt, dann nimmt er die Antwort für bare Münze und trägt die ein.
Mhm. Ja, die erste Antwort gewinnt.
Genau, das wurde zwar mittlerweile ein bisschen erschwert, aber es ist halt, es ist keine gesicherte Information. Sie ist nicht signiert, sondern das ist einfach eine Antwort, die er dann da speichert.
Wir hatten den Fall in Mexiko, da gab es einen Angriff gegen Kabelmodems. Das heißt, man hat da gar nicht ins DNS-Protokoll angegriffen, sondern ist direkt auf die Kabelmodems draufgegangen und hat denen praktisch durch Remote Access, also durch Fremdzugriff, weil die einfach ungesichert waren relativ, falsche Daten ins DNS, in den DNS-Cache geschrieben. Die Resolver für diesen Kabelmodems haben also dann für die in Mexiko sehr beliebte Bank falsche Auskunft gegeben und praktisch den kompletten Bereich des Haupt-ISPs alle zum falschen Server umgelenkt. Das ist gar kein Angriff aufs DNS im Transport gewesen, sondern auf die Geräte, auf die Resolver, die einfach ungesichert waren an der Stelle. Und das hat massive Schäden verursacht.
Wieso hat das funktioniert? Haben die Leute nicht darauf geachtet, dass das grüne Schloss geschlossen ist in der
Richtig, HTTPS das grüne Schloss kann ja trotzdem geschlossen sein, wenn der Name
ähnlich aussieht.
Also du kannst es ja umleiten von.
Okay.
Also, ja.
Es gibt eine kurze Fehlermeldung, dann ist wieder alles in Ordnung.
Aber
und das mit dem grünen Schloss hilft auch nichts mehr. Das Grün verschwindet nach und nach. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich wollte gerade sagen, das ist ne, CR248. Aber ist denn das was, dass man das in der Umsetzung von DNS man besser machen könnte? Also gibt es ja, da Schutz vor?
Da kann man viel besser machen.
Nämlich?
Man kann dafür sorgen, dass man prüfen kann, ob die Auskunft, die man bekommt, die ist, die ursprünglich mal von der Registry oder von dem Serverbetreiber auch eingetragen wurde.
Ich bin ein bisschen erschüttert, dass das jetzt kommt, weil ich meine, vorher genau das gefragt zu haben. Aber wie macht man das und wie macht man es jetzt und wie würde man es dann richtig machen?
Nein, das ist eines der technischen Wege. Bisher haben wir darüber gesprochen, wie bekommt ein Resolver oder irgendein Rechner eine Auskunft von einem anderen Rechner? Und wie kann man den Weg absichern? Das ist ein Weg. Also wie zwei Computer miteinander reden. Das andere ist die Frage, was ist denn eigentlich ursprünglich mal eingegeben worden und kommt das hinten wieder raus? Das hat weniger mit den beteiligten Rechnern zu tun, die sind dann einfach nur Transportprotokoll, sondern vielmehr um die Art der Nachricht, die dahinter gelegt wird. Wenn ich eine Nachricht so hinschreibe, dass der andere verifizieren kann, dass es die richtige Nachricht ist, ist jetzt der Transportweg dazwischen völlig egal.
Ja, aber wie macht man das denn? Die muss ich
dann nicht weiter absichern.
Ja, aber wie geht das denn?
Indem ich ihn unterschreibe. Digital.
Also ich sag mal jetzt mal ganz normal wie E-Mail-Verschlüsselung, also so ähnlich.
Aber nur die Signatur, nicht Verschlüsselung, Signatur, ja.
Aber unterschreiben reicht natürlich nicht. Um das prüfen zu können, muss ich den Schlüssel auch kennen.
Das ist das nächste Problem. Ich habe ein riesiges Schlüsselmanagement-Problem und ich habe ein riesiges Problem, damit auch dieses Unterschreiben so zu machen, dass es ein anderer Rechner versteht. Das ist ja nun keine Kontrolle, die der Endnutzer macht, sondern das ist ja etwas, was irgendein Resolver oder irgendein Browser oder irgendjemand, der dann hinterher die Signatur um die Ohren geschlagen bekommt, der muss das verstehen und der muss das verifizieren können.
Aber verlagert dann man nicht das Problem nur dahingehend, dass man dann sozusagen nicht mehr die DNS-Einträge verfälscht, sondern einfach falsche Schlüssel ausspielt?
Genau, ja, wie das funktioniert das mit der Schlüsselvergabe?
Ja,
das ist also da gibt es auch eine Hierarchie.
Tja, also ein unlösbares Problem im System momentan?
Nicht ganz unlösbares Problem. Weil wenn es klappt, dass diese Signatur gemacht wird und auch die verifiziert wird, dann kann ich ja den Schlüssel bei der Delegation, ich gebe ja an und sage, die DENIC sagt zum Beispiel, wenn du fritz.de wissen willst, dann wendest du dich da drüben an den Server vom RBB.
Ja.
Und der gibt nicht nur die Auskunft, wende dich da drüben hin an die anderen Server, sondern, und wenn du das machst, dann werden die einen Schlüssel präsentieren und ich sag dir schon mal, welcher das sein wird.
Und das wäre dann gegen diese von dir beschriebene oder von euch beschriebene
Attacke? Ja, dann kann ich nicht mehr mit einem anderen Server antworten, der den richtigen Schlüssel nicht hat. Dazu muss ich allerdings der DE-Zone vertrauen können, indem ich nämlich dort die Signaturen verifiziere. Und das ist ganz einfach, weil wenn ich von den Root-Servern die Auskunft bekomme, da drüben sind die DE-Server, die kannst du fragen, die wissen was zu fritz.de. Und wenn du die schon fragst, im Übrigen, das sind die Schlüssel, die verwenden werden.
Hä?
Ist doch ganz clever.
Also ganz ehrlich sozusagen, ich verliere den Faden dahingehend, dass der Weg, den du gerade schilderst, für mich exakt derselbe ist wie vorhin. Nur, dass jetzt sagen noch eine Zusatzinformation gegeben ist. Mir ist aber völlig unklar, wieso ich die nicht genauso gut fälschen kann wie den eigentlichen DNS-Eintrag.
Du hast selbst bei dir einen Ankerschlüssel, der anhand dessen du sehen kannst, ob dir diese oberste Instanz, die dir sagt, wer für DE zuständig ist, überprüfen kannst, ob diese Antwort richtig ist. In dieser Antwort, die du dann überprüft hast, von der du weißt, ja, das stimmt mit dem Ankerschlüssel, den ich habe, überein, dann kannst du dieser Auskunft vertrauen und den Schlüssel für DE mit der Antwort, die du von der DENIC bekommst, vergleichen. Und in dieser Antwort wiederum steht der Schlüssel vom RBB drin. Und ja, hast sozusagen eine Kette an Vertrauen bis hin zu diesem Ankerschlüssel, den du lokal gespeichert hast. Lutz, korrigier mich, falls ich da gerade Unfug erzähle.
Das ist genau richtig. Und dieser zentrale Ankerschlüssel, den jeder haben muss, Das ist das unlösbare Problem.
Ich wollte gerade sagen, weil sozusagen das muss ja ein Schlüssel sein, wo zwar sozusagen der Root-Server passt und der DDE-Enix-Server passt und der RBB-Server passt, aber wo nicht der sozusagen der Böse, dem was Böses will, der hat da irgendwie auf magische Art und Weise, kann er da keinen Zugriff machen.
Ja, also fangen wir mal mit den einfachen Sachen an, also ohne den Root-Schlüssel erstmal. Die DE-Enix sagt jetzt beispielsweise, da wird ein Schlüssel kommen, schickt eine lange Kette mit irgendeine Prüfsumme, eine kryptografische, die man nicht so leicht fälschen kann und sagt, das wird der Schlüssel sein, mit dem der RBB-Server seine Antworten unterschreiben wird. Und dann kriege ich irgendwann die Antworten von dem RBB-Server und kann validieren, dass das stimmt.
Nee, aber den Punkt verstehe ich halt nicht, weil das ist doch auch wieder nur eine Information, die hat mir irgendwann mal einer von diesen Servern in der Kette gegeben. Wieso kann ich die nicht genauso fälschen wie die andere?
Der entscheidende Punkt ist, dass ich der Information, die ich von dem DE-Server bekommen habe, erstmal vertraue.
Ja, aber warum?
Also wie ich zu dem Vertrauen komme, ist die nächste Frage.
Aha.
Es geht jetzt erstmal nur um den Schritt, wie komme ich von einem
Magie.
In der Hierarchie weiter. Der ist mir jetzt erstmal wichtig.
Das hast du ja schon erklärt. Es geht ja um die Frage, sagen, ist das Problem jetzt momentan lösbar oder nicht?
Woher kommt das Urvertrauen?
Es ist gelöst.
Es ist gelöst seit einigen Jahren.
Es ist gelöst, aber man kann es nicht verständlich erklären.
Doch.
Bis also jetzt
der,
nicht.
Der Punkt dabei ist schlicht und ergreifend. Von einer Stelle komme ich zur nächsten, indem ich die Schlüsselinformationen mitreiche und sage, das ist die nächste Auskunft, die ist wieder unterschrieben. Ich habe ein Problem mit dem Schritt, Vertrauen aufzubauen von der Wurzel her.
Ja, eben.
Wenn ich irgendwo anfangen kann, wo ich Vertrauen habe, kann ich immer weiter gehen und immer weitere Schritte machen. Das ist alles kein Thema.
Ja, also ist das Problem noch nicht geklärt.
Das ist geklärt, gut. Das ist jetzt die Frage, wie bekommen wir das Wurzelvertrauen hin? Wo bekommen wir hin, dass wir wissen, dass wir die ursprünglichen Schlüssel, die in der Wurzel drin sind, dass die korrekt sind? Und das ist ein Riesenproblem, weil jedes einzelne Gerät, der irgendwo mal eine Namensauflösung machen soll, ein Resolver sein soll, der muss diese Schlüssel kennen. Das heißt, ich muss in Millionen, in Milliarden von Geräten diese Schlüssel verteilen. Das ist ein Problem. Und zwar deswegen ein Problem, weil man soll Schlüssel nicht verteilen, man soll sie auch wechseln können. Was passiert denn, wenn diese Schlüssel geklaut werden? Das Erste, was wir also tun müssen, ist dafür sorgen, dass diese Masterschlüssel, diese Root-Schlüssel, die in Milliarden von Geräten drin stecken, dass diese Schlüssel nicht geklaut werden können. Das ist der erste Punkt. Ist völlig illusorisch, geht aber. Man hat dazu ein Verfahren entwickelt, um diesen Root-Schlüssel wirklich sicher aufzubewahren. Erstens, man gibt ihn nicht einer Institution in die Hand, sondern man gibt ihn 21 Institutionen in die Hand. Und zwar so, dass keiner von denen einzeln was tun kann.
Also dass keiner von denen den kompletten Schlüssel hat, oder?
Keiner hat den kompletten Schlüssel. Es gibt eine Gruppe von 7 Leuten, von denen jeweils 5 zusammenkommen müssen für die Ostküste der USA. Da gibt es ein Rechenzentrum, wo man sowas tun kann. Es gibt eine Gruppe von 7 Leuten, von denen 5 zusammenkommen müssen, um das an der Westküste der USA zu tun.
Okay, mir geht es ein bisschen zu weit. Können wir es abkürzen auf...
Da gibt es eine Organisation für,
Es ist sozusagen theoretisch geklärt, aber praktisch wird es nicht angewendet? Oder was ist
es
sozusagen
wird praktisch seit 2007 angewendet.
Also das ist jetzt DNSSEC, über was wir reden? Oder?
Ja.
Okay.
Das ist DNSSEC, das wir seit 2007 ausgerollt haben.
Hä? Aber benutzt mein Browser das?
Na, der Browser muss es nicht benutzen,
okay,
weil der Resolver, der unten drunter liegt, der macht das schon.
Okay, und für welche Domains macht er das? Macht er das... Also er kann alle erkennen,
designiert worden sind, ja.
Genau, also er kann erkennen, das ist registriert. Also es gibt, wenn ich eine Domain anfrage, dann weiß mein Resolver, meine Resolver-Software auf meinem Rechner weiß dann, ob es dafür eine DNSSEC-Autorisierung gibt.
Genau.
Okay.
Also es gibt ein sicheres und ein unsicheres DNS. Beides funktioniert. Und warum wird das unsichere überhaupt noch benutzt?
Na, ich habe meinen.
Weil es aufwendig ist für viele Leute.
Ja, genau.
Die Signaturen sind nur eine bestimmte Zeit gültig. Die muss man regelmäßig erneuern. Man muss sich drum kümmern. Also der amerikanischen Regierung ist das passiert, dass sie ihre Gov-Domain nicht unterschrieben haben und die Signaturen nicht erneuert haben und dann plötzlich nichts mehr auflösbar war, als die Signaturen abgelaufen sind. Also man kann sich das jetzt mal angucken, wer das machen möchte, gibt es eine Webseite dafür, die es schön aufbereitet. Die nennt sich dnsviz.net. Und dann gibt man einen fritz.de und sagt, zeig mir das auf. Und dann sagt er, ja, bis zur DE-Domain kriege ich das alles hin. Aber wenn es dann zum RBB rübergeht, dann können die das alles nicht.
Okay, das machen wir jetzt mal, während wir eine kleine Musik hören. Danach sprechen wir weiter darüber, wie sicher das jetzt ist und ob wir in Zukunft noch was dran ändern können. Gibt es vorher noch ein paar Nachrichten und dann nochmal eine halbe Stunde Chaos Radio im Blue Moon. Und der letzte Song für heute vom Chiptunes gleich Windsampler ist von Business Pastel und heißt Ghosting. We'll be right back.
2. Durchgeknallte Typen kommen nach Berlin. Im Gepäck 5. Alben, von denen es mindestens 7 an die Spitze der Charts schafften. Klingt nach einer Menge. Holzi, holzi, holz.
Fritz präsentiert
die 257ers.
Ich und mein Holz, ich und mein Holz.
Samstag, 24. November. Die 257ers live in der Columbia. Die 257ers in 030 Berlin.
Präsentiert von Fritz.
Und das hört man.
Um 11:45.
Fritz. Nachrichten.
Mit Moses Fendel. Bundeskanzlerin Merkel wird nicht am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Erdogan teilnehmen. Das Bankett findet am Freitagabend bei Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue statt. Aus Protest gegen die Politik von Erdogan haben auch mehrere Oppositionspolitiker abgesagt. Bei seinem Besuch in Deutschland will Erdogan unter anderem mit Vertretern der Wirtschaft zusammenkommen. Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Handelspartner. Das Rettungsschiff Aquarius will mit fast 60 Flüchtlingen an Bord im Hafen von Marseille anlegen. Die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen baten die Behörden, die Menschen an Land gehen zu lassen. Die Organisationen sagen, dass der französische Hafen die einzige Möglichkeit ist, um die Flagge zu wechseln. Hintergrund ist, dass Panama am Wochenende angekündigt hat, dem Hilfsschiff die Flagge zu entziehen. Das Land reagierte damit auf eine Beschwerde Italiens. Dessen Behörden hatten die Aquarius aufgefordert, die geretteten Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen. Die Wirtschaft in Brandenburg ist in der ersten Hälfte des Jahres stärker gewachsen als der deutsche Durchschnitt. Das Bruttoinlandsprodukt, mit dem die Wirtschaftsleistung gemessen wird, stieg in Brandenburg um 2,3%. Bundesweit waren es dagegen nur 1,9%, wie der Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder mitteilte. Im Ländervergleich landete Brandenburg zusammen mit Berlin auf Platz 3. Ein größeres Wirtschaftswachstum gab es nur in Rheinland-Pfalz und in Bayern.
Sport.
Der Kroate Luka Modric ist zum ersten Mal Weltfußballer des Jahres. Bei der FIFA-Gala in London setzte sich der 33-Jährige von Real Madrid gegen den Portugiesen Cristiano Ronaldo und den Ägypter Mo Salah durch. Mit Modric ist zum ersten Mal seit 10 Jahren ein anderer als Ronaldo oder Messi Weltfußballer des Jahres geworden.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Spandau sind es 6 Grad und in Adlershof im Moment 8. Küritz, Ludwigsfelde und Manschnow melden 8 und in Cottbus sind es 9 Grad. Heute Nacht ziehen die Schauer Richtung Südosten ab und es klart auf. Die Temperaturen gehen noch weiter runter auf 5 bis 2 Grad. An manchen Orten kann es sogar Bodenfrost geben. Morgen wird es dann fast den ganzen Tag sonnig und freundlich. Vorübergehend sind mal ein paar Wolkenfelder möglich, aber es soll weitgehend trocken bleiben. Das Ganze bei maximal 13 bis 16 Grad.
Verkehr.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen dem Dreieck Pankow und Mühlenbeck besteht Gefahr durch ein Tier auf der Fahrbahn. Wen es interessiert, es handelt sich um einen Schwan. A113 Zubringer Schönefeld stadteinwärts zwischen Adlershof und Stubenrauchstraße sind an einer Baustelle die rechte und die mittlere Spur gesperrt. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Friedersdorf und Fürstenwalde-West ist an einer Baustelle die linke Spur gesperrt und zwar noch bis morgen früh. Und Meldungen aus Berlin noch von der A111, dem Zubringer Oranienburg stadtauswärts. Zwischen am Festplatz und Eichborndamm ist wegen Wartungsarbeiten die linke Spur gesperrt. A113, der Zubringer Schönefeld Richtung Dresden, zwischen Adlershof und Schönefeld Nord, ist wegen Wartungsarbeiten die Autobahn komplett gesperrt. Und zwar bis morgen früh. Wo es geht, eine gute Fahrt.
Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn ihr Fritz bei Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat oder YouTube folgen wollt, dann macht das doch. Gebt da einfach Radio Fritz ein und da sind wir.
Fritz.
Halbe Stunde Chaos Radio im Blue Moon haben wir noch. Herzlich willkommen zurück, Nibbler, Dirk und Lutz.
Hallo.
Und wir sprechen über DNS, ein System, das es ermöglicht, dass Rechner miteinander sprechen, was vor allen Dingen für unseren Internetgebrauch gar nicht so schlecht ist. Wir haben jetzt schon verschiedene technische, institutionelle und gefährliche Dinge beleuchtet und bis jetzt klingt es für Technologien, die man im Chaosradio so besprechen kann, relativ gut abgehangen und zumindest okay, sicher und privatsphärisch. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Studio, nee, stimmt nicht. Liebe Teilnehmer hier im Studio und an den Endgeräten, wir haben ja noch eine halbe Stunde, das ist manchmal sehr wenig. Welche Dinge müssen wir unbedingt noch besprechen?
Ich würde noch mal kurz was sagen, also es ist nicht besonders gut für die Privatsphäre, dieses DNS. Es ist nur, macht es nur nicht schlimmer als das, was man sowieso schon an Informationen bekommt. Wenn man
das heißt sozusagen, DNS ist sozusagen ein nachgelagertes Problem. Wenn alles andere privatsphärig wäre, dann müssen wir uns auch um DNS kümmern. Ja. Vorher macht es keinen Sinn.
Nein, das macht vorher auch schon Sinn. Also, würde ich zumindest sagen, dass es vorher schon Sinn macht. Aber was ich gerade kurz mit Nibbler besprochen hatte, mich würde mal interessieren, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass der Resolver nicht weiß, welche Domains ich abfrage? Also kann ich überhaupt...
Warte mal, was ich in der Sendung gelernt habe, zusammenfasse, fragst du gerade, es gibt einen Computer, der ist dafür zuständig, mir zu sagen, wo ich hin will. Kann der mir sagen, wo ich hin will, ohne dass er weiß, wo ich hin will?
Ja, genau. Technisch sollte das schon möglich sein.
Das geht? Okay, wie geht
das? Das sind sogar zwei Fragen in einem. Die eine Frage ist, welchen Computer ich überhaupt frage. Wir haben ja vorhin gesagt, wir fragen den Resolver. Der kriegt eine volle Anfrage und muss auch eine volle Antwort liefern. Und der wendet sich nun an alle möglichen Rechner in der Welt, wie zum Beispiel an die Root-Server und den DNIC-Server, und fragt dort jedes Mal die komplette Frage. Der fragt also, lieber Root-Server, kannst du mir sagen, wie ich zu www.fritz.de komme? Warum muss der das den Root-Server fragen? Von dem wird er nie so eine Antwort bekommen.
Also er könnte auch gleich
er
nach
DE
fragen.
Er könnte ja auch fragen, sag mal, wie komme ich zu DE? Dann wäre der Rest schon mal weg. Mhm. Und wenn er bei DE ist, könnte er fragen, kannst du mir mal sagen, wie ich zu fritz.de komme? Und dann kann er erst seine richtige Frage stellen. Im Moment ist es so, er stellt jedem die volle Frage.
Mhm. Okay.
Das wäre der eine Teil. Und der zweite Teil ist, kann er eine Frage so stellen, dass es eigentlich uninteressant ist, was drinsteht?
Was? Also kann ich, aber ist es dann noch zielführend?
Nur einen Namen zur IP-Auflösung, wobei der Name für den Computer ja uninteressant ist. Der ist ja nur für uns interessant.
Ja.
Die wir am Bildschirm sehen. Ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass das der Name ist, der auch gebraucht wird. Wenn ich zum Beispiel eine Seite mit Suchergebnissen sehe, ist es absolut nicht notwendig. Da kann zwar stehen www.fritz.de auf der Webseite, aber wenn ich draufklicke, muss da nicht www.fritz.de stehen. Da könnte auch was völlig anderes dahinter stehen. Da könnte also eine Anfrage nach einem völlig abstrusen XY Blafasel irgendwas Name machen. Und mit dem Namen könnte er dann einen Rechner erreichen. Und wenn er die Verbindung zu dem aufgebaut hat, dann kann er sagen, du, eigentlich wollte ich www.fritz.de haben.
Also man obfuskiert sozusagen in den Suchergebnissen die tatsächlichen Ergebnisse, aber...
Richtig, die Links gegenüber einen anderen Namen. Man könnte direkt auf die IP-Adressen gehen.
Aber das ist jetzt für den Spezialfall so, ich benutze eine Suchmaschine.
Ja, okay. Und da geht es übrigens auch hin. Die ganzen Versuche, die dort in der Richtung gemacht werden, laufen darauf hinaus, die URL abzuschaffen und stattdessen komplett alles durch Suchergebnisse zu ersetzen.
Was?
Mind blown.
Aber
wenn ich alles mit der Suche. Wie viele Leute gucke ich mir an?
Schon so, ja,
die tippen egal was sie an Angaben bekommen, immer ins Suchfeld ein. Nicht in die Adresszeile vom Browser, sondern immer ins Suchfeld.
Und die Adresszeile ist ja die Suchzeile.
Ja, aber Moment mal, was ich dann aber auch gerade denke, ist, was ich ja dann tausche, ist, nicht mehr die DNS-Auflösung weiß, wo ich hin will, aber die Suchmaschine. Und die Suchmaschine ist, wenn wir jetzt damit argumentieren, wie Leute Computer benutzen, Google. Und Google weiß jetzt echt genug über mich.
Also ist das wirklich auf die restlichen Sachen kommt es dann auch nicht mehr an, oder?
Nee, ich meine sozusagen, nee, das meine ich nicht, sondern die wissen schon genug über mich. Und dann verlagere ich noch einen Teil meines digitalen Lebens ausschließlich dorthin. Indem Google richtig. Sozusagen in Zukunft der Einzige ist, der weiß, wo ich hingehe.
Mhm. Ja, also ich versuche das auch eher zu verteilen.
Genau diesen Ausschließlichkeitsanspruch, den will man jetzt mit einer neuen scheinbar Privatsphäre herstellenden, in Anführungszeichen, Technologie, nämlich, dass man DNS gar nicht mehr über DNS spricht, sondern dass man DNS über HTTPS spricht. Da gibt es jetzt die ersten Anbieter, die eben sagen, Um die Privatsphäre zu schützen, also um deine Anfrage verschlüsselt durchs Netz zu transportieren, stell deine Anfrage doch einfach via HTTPS. Und dann sprechen wir nicht mehr DNS, sondern dann sprechen wir ein Protokoll, was da oben drüber ist, was aber eben, wie wir in Chaos Radio 248 schon besprochen haben, zwischen dir und dem Resolver verschlüsselt abläuft.
Aber jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, das eigentliche Problem an dem Mithören ist sowieso, dass die Resolver mithören und nicht irgendjemand zwischendurch.
Jo.
Das wird ja damit nicht behoben.
Nee, aber dafür bekommt der Resolver ausschließlich und als einziger diese Informationen.
Hä? Aber ihr habt doch vorhin gesagt, das ist sowieso der Einzige, der es mit...
Also wenn wir sagen, der Resolver ist derjenige, der alles bekommt, dann ist die eigentliche Lösung, dann muss ich den Resolver auf meine Kiste transportieren und darf nicht mehr einen Fremden benutzen.
Genau, wenn ich das tun würde, genau. Nehmen wir an, der Resolver wäre auf meiner... Also ich hatte das auch schon. Ich hatte einen DNS-Cache auf meinem lokalen Rechner laufen und der hat dann das Resolving für mich übernommen.
Ich muss kurz fragen sozusagen. Ja. Also ist sozusagen ein Resolver, also der für mich diese Anfrage an den Root-Server übernimmt, ist das was, das kann ich mir zu Hause zusammenklicken oder ist das nur was für Vollprofis?
Das ist nicht mehr. Völlig trivial, das kann man sich zusammenklicken.
Okay. Ja, ich bin ja nicht auf dem neuesten Stand.
Kannst du da einen Tipp sozusagen, wo man da hingeht, nach was man googelt?
Nach Unbound. Die Software heißt Unbound.
Okay.
Unbound.
Okay, dann mache ich das also und dann...
Genau, jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ich dann so ein Unbound installiert habe und der kann dann DNS over TLS, kann er dann auch mit den Root-Servern reden oder
das über TLS? Das würde ich sogar nicht mal machen. Ich würde sogar hingehen und dem Unbound sagen, da drüben sind die Root-Server, zieh dir eine Kopie und beantworte es aus dem lokalen Cache.
Darf man das?
Okay.
Also beantworten die Root-Server das?
Du darfst dir beliebige Sachen zwischenspeichern. Das kann dann halt sein, dass sie nicht mehr up-to-date sind, aber
was für eine TTL
die sind up-to-date.
Was für eine TTL habe ich denn auf den Root-Server antworten?
Was
ist TTL? Das Protokoll zum Abgleich von Zonendaten für einen Zonentransfer enthält auch eigene TTLs, die sicherstellen, dass man kein Update verpasst.
Okay.
Und du kannst dir die Root-Zone ziehen?
Ja, natürlich.
Also das heißt, dann weiß der Root-Server nicht mehr, welche Anfrage ich gestellt habe, weil ich frage ja, einfach, sag mir alles. Okay, verstehe.
Ich bin mein eigener Root-Server.
Ich hab hier noch eine Frage von Twitter, haben wir noch bekommen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, sie zu stellen. Ich gebe sie mal weiter. Warum muss der Domainname überhaupt noch in Zahlen umgesetzt werden? Warum kann man nicht einfach die Namen routen? Warum brauchen wir noch IPs?
Weil der Speicher in Routern ist begrenzt. Und bei begrenztem Speicher bietet es sich immer an, relativ kurze Adressen und Adressen, die eine bestimmte Länge haben, die sie nicht unter- oder überschreiten. Und dafür eignen sich Zahlen einfach hervorragend.
Man könnte aber auch einen Hash dann nehmen, der hat auch immer die gleiche Länge.
Es gibt auch solche Ansätze, die so arbeiten, so mit Overlay-Netzen, die tatsächlich auf namensbasiert oder auf irgendeinem anderen Protokoll das übereinanderlegen und ein Routing auf Namensbasis machen. Das geht.
Ist aber anscheinend nicht so verbreitet.
Und ist ein Overlay.
Nicht wirklich.
Achso, ein Overlay. Was heißt ein Overlay? Also Overlay,
was also heißt, drüber es gibt liegt. Und arbeiten die alle noch mit IP-Adressen ganz normal.
Achso.
Aber davon kriege ich nichts mit.
Verstehe.
Und das ist ungefähr so, als würde ich mit auf Twitter mit Leuten reden. Dann rede ich ja auch nicht mit den Rechnern, sondern ich rede mit den Alias-Namen, die Leute bei Twitter haben. Das ist ein Overlay-Netz.
Okay. Was ich ganz am Schluss übrigens noch machen würde, wenn es keine weltbewegenden Dinge mehr gibt. Ich frage mich, wolltet ihr nicht noch irgendwas anzünden?
Ich habe noch was Weltbewegendes.
Okay.
Ja, da genau.
Ich wollte noch das Internet kaputt machen.
Bitte? Also kann ich bis nach Mitternacht warten, aber dann ja?
Nein, wir warten bis zum 11. Oktober, dann machen wir es kaputt.
Wie das?
Das schreibe ich mir kurz mal auf.
Ja, genau. Also am 11. Oktober ist Weltuntergangstag. Die ICANN, die zentrale Verwaltung für die DNS-Sachen, also die ganze Policy-Verwaltung, die die Regeln festlegen, hat am 16. September beschlossen, also letzte Woche, dass sie am 11. Oktober um 4 Uhr Nachmittag das Internet kaputt machen wollen.
Sommer oder Winterzeit? Bitte erklär es in verständlich sehr schnell, weil die Sendung ist gleich vorbei. Ich fürchte, es dauert
länger. Also, wir hatten vorhin über die Root-Keys gesprochen, über die Schlüssel, die überall in den Millionen von Geräten drin sind.
Ja.
Diese Schlüssel werden wir am 11. Oktober auswechseln durch andere.
Also alle gleichzeitig?
Natürlich.
Klingt doch nach einer hervorragenden Idee. Was soll schon schiefgehen?
Wir haben das jetzt schon 4-mal verschoben, weil wir zu viel Angst gehabt haben. es zu machen. Und diesmal wollen wir es tatsächlich durchziehen. Deswegen ist die Ankündigung kurzfristig, damit also die Protestwelle klein bleibt und nicht mehr so sich aufbauschen kann. Der Punkt, der dabei passiert ist, es werden also praktisch zwei Root-Server-Schlüssel gleichzeitig aktiv sein. Die sind auch schon seit einigen Jahren aktiv, sollten sich mittlerweile überall hindurchgesprochen haben. Und die meisten Leute wird es überhaupt nicht betreffen. Es gibt da auch Testseiten. Ich hatte hier im Jabber im Nippler einen rübergeschickt, wo man das einfach testen kann. Da kann man draufdrücken und kann sagen, bin ich davon betroffen, wenn das passiert? Trifft mich der Weltuntergang? Und die Antwort wird in fast allen Fällen heißen, nein, weil du einen Provider hast, der zu dämlich ist, die Validierung durchzuführen, also zu prüfen, ob die Signaturen korrekt sind. Also insofern dürfte das den Großteil der Welt nicht betreffen, aber tatsächlich, wir werden also am 11. Oktober Weltuntergangstag machen.
Aber es gibt da noch als weitere flankierende Maßnahme, dass DNS-Serverbetreiber aktiv angeschrieben werden. Also ich habe das für meinen bekommen, dass eben ich darauf hingewiesen werde, dass mein DNS-Resolver noch einen alten Key verwendet und dass ich den doch bitte updaten soll, bevor die Welt untergeht.
Ja. Das ist seit letztem Jahr gemacht worden. Da haben wir schöne Tricks angewendet, um das rauszubekommen.
Also wisst ihr, liebe Leute, ich bin heute ein bisschen enttäuscht, weil also es wird nichts angezündet, der Weltuntergang ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich möchte es deswegen sozusagen konstruktiv enden lassen. Und zwar, wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit geredet über die Richtung, ich als Endnutzer möchte wissen, wo der Webserver oder der wie auch immer geartete Dienst einer großen Institution ist. Aber es gibt ja mittlerweile Leute, die haben Dinge unterm Schreibtisch stehen, die können fast so viel wie ein Webserver und würden jetzt gerne über ihren eigenen Internetanschluss auch einen kleinen Service betreiben. Das geht aber nicht, weil ja der Internet-Service-Provider häufiger mal die IP-Adresse ändert. Das geht doch aber auch, oder? Dass man sozusagen über etwas, was dynamisches DNS dann, glaube ich, heißt, seinen eigenen Service betreibt? Ja, nein,
vielleicht? Ja, das ist ein Problem möglich, ja.
Wie funktioniert das? Was ist da anders? Und warum? Ja.
Die einfachste Variante ist, dass man seinem Router, der als erster mitbekommt, wenn der eine neue IP-Adresse bekommt, ein spezielles Protokoll, die sind genormt, das ist also schon hinterlegt in den Routern, dass man einfach sagt, melde dich bei folgendem Dienst an, einige sind schon drin, und der generiert mir dann einen DNS-Namen, der immer zu meinem Router zeigt. Und damit kann ich einfach dem Router sagen, hier auf dem Port möchte ich gerne Dienst betreiben. Und ich habe einen festen Namen, der außen gültig ist und der vom Router aus, immer wenn sich die Adresse ändert, aktualisiert er den Datenbestand. Aber ganz ehrlich, wenn ich das machen will, dann nehme ich den 1-2 Euro in die Hand und sage meinem Provider, ich hätte gerne eine feste Adresse.
Ist das mittlerweile so, also du meinst meinen Internetprovider, der mir dann eine feste
Adresse hat,
ist das wirklich so billig heutzutage?
Ich habe keine Ahnung. Ich
es sollte eigentlich so billig sein, aber ich bezweifle, dass mein Internetprovider das überhaupt anbietet. Sagen,
wir sollten auch überall symmetrisches Internet haben und 100 Mbit ab und
Download gleichzeitig. Aber ich rede über den vollkommen falschen Fall, weil wir reden ja eigentlich darüber, wenn ich dynamische Adressen habe, dann rede ich ja eigentlich über das völlig Falsche. Ich rede nämlich über IPv4, über IP-Adressen mit Punkten dazwischen. Ich will aber IP-Adressen mit Doppelpunkten haben. Wir haben eigentlich 2018 und wir können uns Doppelpunkte mittlerweile leisten.
Naja, also aber dahinter steht auch die Annahme, dass die Internetanbieter die IP-Adressen eines Privatanschlusses wechseln, weil sie müssen, nicht weil sie können und uns das Leben schwer machen wollen. Ich vermute, dass auch bei den großen, bei den IPv6-Adressen das auch passieren würde. Einfach nur, weil man nochmal extra Geld machen kann.
Ja, ich glaube, sie wollen, nicht sie müssen. Also,
ich hatte mal einen Internetprovider,
der hat mir eine feste IP-Adresse einfach so gegeben auf meinem Anschluss.
Ja, bei V6 ist das aber auch not a bug, but a feature, dass man eben, wenn man möchte, einen neuen Block bekommen kann, alleine der Nicht-Trackbarkeit. Wegen, also dass man nicht permanent mit demselben Adressblock unterwegs ist, kann durchaus auch ein Privatsphäre-Feature sein. Aber ich hätte immer den Anspruch an meinen Service-Provider, dass ich sagen möchte, ich will jetzt einen statischen dauerhaft behalten oder gib mir mal jedes Mal einen neuen.
Also wir haben das so gemacht, bei V6 ist ja die Möglichkeit, mehr als einen Adressblock gleichzeitig zu haben und mehr als eine IP-Adresse gleich. Wir geben drei raus. Der erste Block ist 2 Stunden gültig und man darf ihn nur 1 Stunde lang für neue Verbindungen verwenden. Der zweite fängt noch 1 Stunde an.
Okay, Details, ich kann nicht mehr folgen. Stopp.
Nein, Moment, ganz einfach.
Und der dritte ist fix.
Jede Stunde einen neuen Adressblock
und parallel dazu einen statischen. Das ist nicht mehr ganz einfach. Dem kann niemand mehr folgen, der nicht weiß, was IPv4 und IPv6 sind. Entschuldigt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir an dieser Stelle dahin abgebogen sind. Das kriegen wir ziemlich nicht mehr aufgefangen. So, ganz Schluss, Abschlussstatement. Werden wir in 2 Jahren nochmal über DNS reden müssen, weil dann doch irgendwas kaputt ist? Oder ist das jetzt, geht das jetzt alles seinen geregelten Gang, nachdem das Internet untergegangen ist am 11. November?
Lass uns in 10 Jahren nochmal zusammensetzen.
In 10 Jahren, okay, Dirk?
Ich überlege gerade, ob ich mir nicht doch einen lokalen Resolver einrichte, der dann wirklich alles... Also jetzt habe ich ja wieder einen Grund. Früher war das ja nur eine Spielerei, als ich das gemacht habe, aber jetzt damit ja auch... Und dann eine lokale Kopie von den Root-Zonen.
Aus Privatsphärengründen dann?
Ja.
Alles klar. Sehr gut. Dann sage ich schon mal vielen Dank, Lutz, Nibbler und Dirk, für diesen Einblick in dieses ja doch für uns nicht ganz unwichtige System, weil wir es ja eben alltäglich benutzen. Ich gehe mit ein bisschen einem seltsamen Gefühl aus dieser Sendung, weil ich bin so eine Mischung aus beruhigt und beunruhigt. Also normalerweise geht man aus dem Chaos gerade und denkt so, das ist alles schlimm, alles anzünden. Hier habe ich das Gefühl, naja, das ist, also ich meine, das rumpelt ein bisschen, weil es schon älter ist, aber im Prinzip geht es auch so seinen Gang, das wird schon und andere Dinge sind schlimmer. Na gut, vielen Dank. Wir haben jetzt am Ende des Chaos-Radios noch einen kleinen Veranstaltungstipp für euch oder mehrere sogar, wie ich hier sehe. Und dafür ist der Herr Danimo nochmal ins Studio gekommen. Der müsste allerdings, weil er sich an das Mikrofon gestellt hat, selber den Regler aufmachen. Wo ist
einfach
der Regler?
Alle 4.
Genau, nein, da, yes.
Ah, so, schönen guten Abend.
Hallo.
So. Was ist denn los? Wir hätten da zum Beispiel eine Privacy Week im Angebot. Die wird seit vielen Jahren eigentlich vom CCC Wien mitorganisiert. Ist die Frage, was macht man hier in Berlin damit? Die gibt es nämlich jetzt auch in Berlin. Und zwar vom 26.09. bis 3.10. Dazu können alle gerne vorbeikommen. Es gibt Vorträge.
Stopp, vorbeikommen wo?
Ah, vorbeikommen wo? Das könnt ihr euch angucken auf Privacy Week Berlin. Berlin.
Okay.
Da gibt es dann den Link und wer nicht dabei sein kann, einige zentrale Vorträge werden auch vom CCC VOG gestreamt dann unter media.ccc.
Das sind die Leute, die auch machen, dass man das jetzt gerade gucken kann, ne?
Genau.
Sehr gut.
Genau, genau. Und im Rahmen dieser Privacy Week findet die FIFCON statt, die Herren und Damen von dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die waren nämlich zu Gast im Chaos Radio 245, wenn ihr nochmal nachgucken wollt. Und die suchen auch noch Helfer. Also wenn ihr mal Lust habt, für eine gute Sache zu helfen, dann meldet euch unter helfer@fifcon.de.
Moment. Ja, können wir vorbeikommen, helfen. Was denn? Was muss man denn machen?
Naja, alles von Kamera halten bis Getränke ausschenken.
Okay, kann man sich dann dort bewerben oder muss man sozusagen, ist das so eine Art Losbox? Ich bewerbe mich und dann...
Ich glaube, ihr schreibt einfach mal eine Mail an helfer@fifcon.de und ich denke, da wird euch dann einfach geholfen. Ich denke, da wird die Bewerber, also ihr müsst euch da nicht prügeln.
Sehr, sehr gut. Und zur Privacy Week in Berlin, gibt es da inhaltlich noch ein bisschen was, was da so die Höhepunkte sind?
Genau, also es wird ein Privacy-Café geben. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was das wird. Es gibt ein persönliches Data-Detox-Kit.
Hat Spitzer angerufen? Okay.
Nein. Und es gibt abends den digitalen Salon live von der Informatik 2008 Konferenz und ein Slow Tech Dinner in Friedrichshain. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was das alles wird.
Also es hört sich ein bisschen, als ob es dann auch da Homöopathie-Chips gibt. Naja, wir werden sehen.
So, wann ist das jetzt nochmal?
Das ist vom 26.09. bis 3.10.
Übermorgen.
Quasi.
Ja, genau.
Ganz richtig. Oder weil ihr den Podcast gehört habt, vielleicht schon heute.
Oder gestern.
Genau, oder
gestern. Wer weiß das schon.
Das Wunder der Zeit souverän hörst. Das war auf jeden Fall das Chaos Radio 250. Wir essen jetzt noch ein bisschen Kuchen, weil es so eine schöne runde Zahl ist. Danken euch fürs Zuhören und mitmachen. Ihr könnt das Ganze oder auch alle alten Sendungen im Podcast hören. Jetzt gleich, falls ihr nochmal nachholen wollt, auf fritz.de, also im Laufe der Nacht erscheint es da. Und dann im Laufe der Woche auch mit Bild unter Chaos Radio ccc.de. Mein Name ist Markus Richter und ich habe zum Schluss noch eine wichtige Nachricht für euch. lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website! Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, heavy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-thang. Boing, bang, boom, jump, bang. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's an index finger party.
Even your losers holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website.
Don't forget I'm in your extended network. Biatch.
XO 2000. Blah.